Es ist ein düsteres Porträt, welches dort an der Wand hängt. Es zeigt einen Mann mit dunklen Haaren und halbgeschlossenen Augen. Der Mund ist geknebelt und sein Blick nach unten gerichtet. Er hat 5 Einschüsse im Kopf, aus denen Blut zickert. Das Porträt zeigt Charles Scudder. Gezeichnet hatte er es selbst. Monate nachdem er diese Zeichnung angefertigt hat, wird er tot in seinem Haus aufgefunden, mit 5 Schusswunden in seinem Kopf, ganz genau wie es sein Porträt vorhergesehen hatte.
Boah, also mit der Einleitung hast du mich auf jeden Fall gecatcht.
Ja.
Ich bin so, so gespannt, was dieser Spooky Sunday uns bringt. Und somit hello an jeden True Crime und Paranormal Activity Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
Sarah und ich erzählen uns hier ja normalerweise jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und einmal im Monat heißt es dann Spooky Sunday und der ist heute wieder soweit und auf den freue ich mich wirklich riesig.
Ja, und ich glaube ganz, ganz viele aus unserer Community auch, denn als du die Story hochgeladen hast mit Recherche für den Spooky Sunday, ja, waren voll viele so, yay, ich kann es kaum abwarten.
Vor allem, weil ich glaube, dass wir sehr viele X-Faktor-Fans unter unseren HörerInnen haben. Und ich habe ja angeteasert, dass mich dieser Fall an eine Folge von X-Faktor erinnert.
Ja, das ist wahr. Und ich bin auch gespannt, welche Folge genau du meinst. Weil ich weiß ja so ein bisschen, um was es geht.
Ja.
Aber ich bin mir unsicher, welche Folge es ist. Ich habe da 2 verschiedene im Kopf. Mhm. Und ich bin gespannt, um welche es geht.
Also wir werden da auf jeden Fall am Ende der Folge nochmal drüber sprechen.
Sehr gut.
Der Vorschlag für den heutigen Spooky Sunday, der kam aus unserer Community. Also vielen Dank dafür. Ich war nach der Nachricht direkt hyped und musste direkt mit der Recherche anfangen.
Ja, du hast sogar gegen meinen Vorschlag gewonnen, wer auch immer den Vorschlag gemacht hat. Weil ich hatte was vorgeschlagen für den Spooky Sunday. Und Laura war erst so, oh ja, das finde ich gar nicht schlecht. Finde ich gut, vielleicht mache ich das. Und dann kam der Vorschlag aus der Community und sie war so, nope, ich mach das. Ich schmeiß Sarahs Idee wieder über Bord. Ja. Aber dann weiß ich immerhin, was ich für den nächsten Spooky Sunday mache.
Ja, siehst du, dann habe ich dir sogar einen Gefallen getan.
Naja, so kann man es aussehen.
Und wie genau das in Charles' Fall mit diesem Porträt gelaufen ist, das erzähle ich euch heute. Also aktuell können wir ja nur übers Telefon miteinander kommunizieren, Sarah. Also wir nehmen ja selbst die Podcast-Folgen und so weiter auf, während wir miteinander am Telefon sprechen. Und gerade deswegen bin ich ja froh, meine Telefonierabneigung zumindest bei dir abgelegt zu haben.
Ja, also ich muss ja sagen, dass ich darüber auch sehr, sehr froh bin, weil ansonsten hätten wir momentan ein klitzekleines Problemchen. Aber wie heftig auch, dass wir trotz einer Entfernung von knapp 14.000 Kilometern so einfach miteinander sprechen können. Dafür braucht man aber natürlich einen guten Mobilfunkvertrag mit ausreichend Datenvolumen, denn wir beide telefonieren ja immer nur über WhatsApp.
Yes, ohne geht das aktuell gar nicht. Und hier kommt unser heutiger Werbepartner Simon Mobile ins Spiel. Denn Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis.
Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei Simon Mobile aber normalerweise 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat.
Und zwischen diesen Optionen, also den 12, 17 und 27 GB, könnt ihr monatlich wechseln, denn ja, manchmal gibt es ja auch Monate, in denen man deutlich weniger Datenvolumen benötigt als in anderen. Aber das sind natürlich nicht die einzigen Vorteile. Der nächste Punkt, für mich ganz wichtig, ihr könnt monatlich kündigen und somit verpasst ihr keine lange Kündigungsfrist.
Und ansonsten habt ihr noch die Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G und ganz wichtig, eine All-Net-Flat und Wi-Fi-Calling. Und warum das so wichtig ist, darüber haben wir ja vorhin schon mal gesprochen.
Essentiell auf jeden Fall. Und hier NeukundInnen aufgepasst, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code DARK2, also DARK großgeschrieben und die Zahl 2 dahinter, einen Vertrag abschließt, bekommt für 12 Monate monatlich 2 GB geschenkt.
Und wer kann das nicht gebrauchen? Das Angebot gilt bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr auf simon.link/eyesinthedark und wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes.
Chattooga County im Nordwesten von Georgia bietet 26.015 Menschen ein Zuhause. 1.960 davon leben in der Stadt Tryon. Und in diesem County scheint die Zeit stillzustehen. Man sieht immer dieselben Leute und dieselben Läden, die wenn überhaupt nur mal den Namen ändern. In der Natur gibt es viele einsame Hütten, also es ist wirklich ein Traum für jeden, der keine Nachbarn mehr haben möchte. Bekannt ist die Gegend für zwei Dinge. Einmal den Paradise Garden und Copsewood Manor. Der Paradise Garden war früher das Zuhause von Howard Finster, das war ein Pfarrer und Künstler und mittlerweile ist das ein öffentlicher Park, der seinem Leben und der Kunst gewidmet ist. Interessant für uns ist jedoch Letzteres, und zwar Copsewood Manor. Sarah, weißt du, was Copsewood heißt?
Ja, Corpse bedeutet ja Leiche. Mhm. Das heißt irgendetwas mit Leiche und das hört sich jetzt gar nicht mal so einladend an.
Ja, das heißt dann quasi Leichenwald.
Boah.
Und Männer bedeutet wörtlich übersetzt Herrenhaus, also ein Herrenhaus im Leichenwald.
Ja, was man sich halt sonst so wünscht, ne?
Dieses Haus befindet sich mitten im Wald, 15 Minuten außerhalb der Stadt von Tryon. Und es ist das Zuhause zweier Männer. Laut einem Zeitungsartikel sollen diese beiden Männer den Teufel in die Stadt gebracht haben. Doch wie immer, um die Story komplett verstehen zu können, müssen wir ganz vorne anfangen. Und unsere Story beginnt mit der Geburt von Charles Scudder am 6. Oktober 1926. Geboren wird Charles als Sohn von Charles Morrison Scudder und Eleanor Lee Scudder. Er wächst gemeinsam mit seiner Schwester Janet auf. Und seine Eltern hatten beide einen Uni-Abschluss, was zur damaligen Zeit sehr, sehr selten war. Aufgrund dessen waren sie in der Nachbarschaft sehr hoch angesehen und sie verdienten in ihrer Straße auch am meisten. Und Charles folgte dem Beispiel seiner Eltern, auch er besuchte die Uni. Zunächst das Oberlin College, dort absolvierte er Abschlüsse in Zoologie, Sprachen und Chemie. Dort lernt er eine junge Frau kennen, die er am 10. September 1946 heiratet. Und zwar ist das die 21-jährige Helen Kilburn Hazlett. Doch die Ehe hält nur einige Wochen, sie bleibt aber nicht Charles' letzte Ehe. Bereits 1949 heiratet er erneut, und zwar Burte Bunting, und das ist die Tochter von Basil Bunting, einem britischen Dichter. Und zwar einem sehr bekannten britischen Dichter. Eines seiner bekanntesten Werke stammt aus dem Jahr 1966 und trägt den Namen Brick Flats. Dieses gilt bis heute als eine der wichtigsten Errungenschaften der modernisierten Tradition in englischer Sprache. Gemeinsam bekommen die beiden vier Kinder, vier Söhne. Saul, Gideon, Fenris und Ahab. Doch auch hier kommt es 1959 dann wieder zur Scheidung. Er soll wohl einmal gesagt haben, dass er nicht an der Beziehung zu einer Frau interessiert sei, aber unbedingt Vater werden wollte. Sein Sohn Ahab steht bereits im Alter von 17 Jahren, aber die Umstände seines Todes, die sind nicht bekannt. Ende der 50er zieht Charles dann nach Chicago in eine Villa in der West Adams Street. Charles malt auch sehr gerne und er hat es sogar geschafft, von 1957 bis 1959 eines seiner Werke in einer Ausstellung auszustellen. 1959 holt er sich dann eine Haushaltshilfe ins Haus dazu. Das ist ein Mann namens Joey Odom, der 12 Jahre jünger ist als er selbst. Und Joey übernimmt das Kochen und eben den Haushalt. Charles ist fasziniert von Joey, weil er ein ganz anderer Typ Mensch ist als er. Er stammt aus einer armen Familie, hat früh die Schule abgebrochen und war schon im Gefängnis. Und im Gefängnis hat er dann eben Kochen gelernt und auch die Liebe zum Kochen gelernt.
Mhm.
Und wenn Charles nun darauf angesprochen wird, ob er verheiratet ist, dann sagt er, dass seine Frau tot sei, was sie aber nicht ist.
Das ist grenzwertig.
Ich habe mich dann auch wieder gefragt, ob das so ein war, ja, für mich ist sie gestorben. Ja. Aber laut Aufzeichnungen, ja, war sie zum damaligen Zeitpunkt noch nicht tot. Charles studiert auch erneut, und zwar an der Loyola University in Chicago, und zwar Pharmakologie. Und dort promoviert er 1964. Anschließend arbeitet er auch an dieser Uni und wird stellvertretender Direktor des Instituts für Studien zur Psyche, Arzneimitteln und Verhalten. Und in diesem Zuge überwacht er neurowissenschaftliche Forschungen. Er führt unter anderem Experimente mit LSD durch, um herauszufinden, wie sich dieses auf das Verhalten auswirkt. Das genutzte LSD stammt von der Regierung selbst, muss man dazu sagen. Die Menschen aus Charles' Umfeld beschreiben ihn als brillant und diszipliniert. Aber auf der anderen Seite auch als skurril. Denn er färbt sich einmal die Haare lila, trägt auffälligen Halsschmuck und hat für kurze Zeit einen Affen als Haustier. In seiner Freizeit spielt er gerne Harfe, sammelt Antiquitäten, malt und legt gerne Tarotkarten. Und an einem Tag legt er einem Freund die Karten und sagt ihm seinen Tod voraus. Und dieser Freund stirbt einen Monat später an einem Herzinfarkt.
Uiuiui.
Doch Charles hat auch ein Herz für Tiere und ganz besonders für Hunde. Er und Joey leben gemeinsam mit zwei englischen Doggen zusammen. Einer der beiden Hunde heißt Beelzebub, das ist in der Mythologie ein Dämon. Und der andere heißt Arsenath. Dieser Name stammt aus einer Buchreihe, und zwar die Bibliothek des Schreckens. Als die Kinder dann aus dem Haus sind, entfremden sie sich so sehr von ihrem Vater, dass er sie sogar enterbt. Und der neue Erbe ist dann Joey. Und die beiden möchten ihr Leben nun vollständig ändern. Sie führen ernste Gespräche darüber, wo sie hinziehen wollen und was sie genau machen wollen. Ganz klar ist für sie, dass sie aus der Stadt ziehen wollen. Sie wollen abgeschieden und in Ruhe leben. Charles sagt später dazu: Menschen fantasieren oft über einen anderen Lebensstil, doch nur die wenigsten ändern ihr Leben auch wirklich. Außerdem sagt er, sie wollen einen Ort mit 4 Jahreszeiten, aber mit nicht allzu kalten Wintern. Das Ganze stellt sich als etwas schwieriger raus als gedacht, also sie werden nicht so schnell fündig, wie sie sich das erhofft hatten. Doch 1975 kommt dann der alles entscheidende Anruf. Man hatte das passende Grundstück für die beiden gefunden. Es befindet sich inmitten des Chattahoochee National Forest am Rande der Appalachen. Das Grundstück ist vollkommen allein, mitten in der Natur, genau wie sie sich das vorgestellt hatten. In dem Wald um sie herum sind Kolibris, Nachtschwalben und Rotluchse. Und Charles fährt dann dorthin, schaut sich das Grundstück an und ist direkt hin und weg. An seinem 50. Geburtstag kündigt er seinen Job an der Uni, doch bevor er die Uni verlässt, nimmt er noch 2 menschliche Schädel und einiges an LSD mit.
Ach ja.
Und wir sprechen hier von 12.000 Dosen LSD.
12.000 Dosen?
Ja. Abgefüllt war das LSD in 12 Flaschen. Also ich glaube, da haben wir uns jetzt alle etwas mehr vorgestellt, aber ist auf jeden Fall einiges.
Ich habe mir gedacht, der hat sich einen ganzen LKW gemietet, um das in seine neue Wohnung oder in sein neues Haus transportieren zu lassen.
Ja, könnte man meinen.
Aber dennoch, also ich kann mir halt auch vorstellen, dass LSD schon in geringen Mengen extrem wirkt. Also ja. LSD hat ja eine ganz unheimliche Wirkung, wie ich finde.
Ja, total. Sie kaufen das Grundstück für $10.500, was wohl sehr günstig war. Was aber daran lag, dass die Familie Jackson, die zuvor auf diesem Grundstück gelebt hat, durch Klapperschlangen ums Leben kam. Dazu muss man aber sagen, dass es nicht ganz klar ist, ob es sich dabei nur um eine urbane Legende handelt oder ob das wirklich so passiert ist. Charles verkauft also sein Haus in Chicago und kauft sich stattdessen einen Camper, einen Jeep und einen Holzofen. Und damit geht's ab aufs eigene Land. Die beiden fahren allerdings mitten in einem Schneesturm los und aufgrund des Schnees und des Eises können sie das Grundstück zunächst einmal gar nicht finden und verbringen die Nacht dann in ihrem Wagen. Am nächsten Morgen versuchen sie es dann erneut und sie finden das Grundstück auch. Doch auf dem Weg zum Grundstück liegt erst einmal ein totes Pferd.
Okay, schlechtes Omen.
Allerdings. Und sie nennen diesen Pfad zum Grundstück dann Straße des toten Pferdes. Wie ihr das wahrscheinlich schon erkannt habt, haben die beiden also nun nur ein Grundstück, aber noch kein Haus zum Leben. Die ersten Dinge, die sie sich kaufen, sind eine Kettensäge, ein Transportwagen, einen kleinen Betonmischer und ein Petroleumkühlschrank. Sie wollen das Haus also komplett selbst bauen. Und es ist nicht so, dass einer der beiden irgendwie Ahnung hat, wie man ein Haus baut, sondern Charles schnappt sich ein Buch, liest darüber und fängt dann einfach an.
Ja, das wäre nämlich auch meine erste Frage gewesen, ob da jemand irgendwie ein Background in Architektur oder sowas hat.
Nee, gar nicht. Und während des Baus schlafen sie dann entweder im Jeep oder in einem Zelt auf dem Grundstück. Und jeder kleine Erfolg wird mit einer Flasche selbstgemachtem Wein gefeiert. Dazu zählen die Installation des Pumpsystems im Brunnengehäuse, das Heraussprudeln von kaltem, köstlichem Bergwasser, das zum Laufen bringen des Petroleumkühlschranks, das Graben von Gräben, Verlegung der Rohre für Waschbecken, ein Fliesenfeld und eine Chemietoilette, die später von einem runden Nebengebäude aus Backstein umschlossen wird.
Das heißt, da wird wirklich alles gefeiert.
Ja.
Sehr gut.
Charles übernimmt die meiste Arbeit des Baus, nachdem Joey einen Autounfall hat und dabei hat er sich eben sehr schwer am Bein und auch am Hirn verletzt. Die beiden bauen unter anderem gebogene Wände, denn diese sollen einen vom Bösen schützen, da das Böse dann keine Ecke zum Verstecken hat. Das erste Stockwerk ist nach dem Sommer fertig und darin können sie dann auch schon einziehen. Dann haben sie schon eine Küche, ein Esszimmer und ein Wohnzimmer. Ein Jahr später setzen sie das Dach auf das zweite Stockwerk. Und den zweiten Stock erreicht man über eine kreisförmige Treppe, die durch eigene Buntglasfenster beleuchtet wird. Zum einen den Tag, an dem der Grundstein gelegt wurde, dann der Balkentag und der Tag des Daches, wie sie es genannt haben. Als das Haus fertig gebaut ist, ist es Herbst und die Bäume um sie herum erinnern Charles an Skelette, weswegen er seinem Grundstück auch den Namen Corpsewood, also Leichenwald, gibt. Das Haus besteht nach Fertigstellung aus 45.000 Ziegelsteinen und das wirkt schon sehr beeindruckend, vor allem wenn man im Hinterkopf hat, dass die beiden Männer das ganz allein gebaut haben. Die Steine platzierten sie in drei Schichten mit einigen Lufträumen zwischen den Schichten, das eben der Isolierung dienen sollte. Charles beschreibt diesen Umzug als die beste Entscheidung seines Lebens. Er hatte genug von anderen Menschen und wollte einfach für sich sein. Im Inneren des Hauses finden sich dunkle, verschnörkelte und massive Möbel und eine große goldene Harfe. Im unteren Stockwerk gibt es neben Küche, Esszimmer und Wohnzimmer nur noch eine eigene Bücherei, und zwar eine sehr beeindruckende Bücherei. Dort finden sich alle möglichen Bücher, unter anderem über Okkultismus, Psychopharmakologie oder Fiktion. Und manche der Bücher, die gibt es auch noch bis heute, und das mit handschriftlichen Notizen von Charles selbst. Im oberen Stockwerk hat jeder der Männer ein Zimmer und es gibt noch eine Tür, die zu einer Zugbrücke führt, und diese Zugbrücke, die führt zu einem Sonnendeck. Einen Keller hat das Haus kein, dafür aber vier Öfen. Und es gibt komplett keine Elektrizität. Das heißt, die beiden wollen sich komplett eigenständig versorgen. Sie zahlen keine Stromrechnung, keine Telefonrechnung und auch keine Wasserrechnung. Sie haben eigene Weinstöcke, Obstbäume, einen Gemüsegarten und einen eigenen Bienenstock. Diesen nutzen sie auch nicht nur für Honig, sondern machen sich aus dem Wachs eigene Kerzen. Denn klar, ohne die Elektrizität brauchen sie natürlich Kerzen und Fackeln, um überhaupt irgendwie Licht zu haben. Im Gemüsegarten haben sie Mais, Kohl, Karotten und noch einiges mehr. Und gekocht wird das dann alles auf einem Holzofen. Außerdem haben sie noch einen großen Rosengarten und einen natürlichen Teich, den sie in einen Pool umfunktionieren wollen. Also ihr könnt es euch schon denken, die beiden brauchten sehr wenig Geld im Monat, also so nur um die $200 Lebensunterhalt. Und Charles' Mutter, die stirbt im August 1976 und sie hinterlässt ihm so viel Geld, dass er von ihr eben $100 pro Monat hat. Und von seiner eigenen Rente hat er noch $111 im Monat. Das heißt, das reicht den beiden schon und der Rest seines Geldes, um die $40.000, die liegen dann einfach nur auf der Bank. Am Abend sitzen die beiden oft draußen, lauschen den Fröschen und beobachten dabei, wie die Fledermäuse umherfliegen. Oft ist die Rede davon, dass die beiden ein Liebespaar sind. Eine Freundin der beiden sagt später aber, dass sie nur eine sexuelle Beziehung gehabt hätten und keine Liebesbeziehung.
Ja, das habe ich mich nämlich auch schon gefragt. Und als du dann vorhin aber meintest, sie haben beide eigene, also voneinander getrennte Zimmer, dachte ich mir dann auch, ah ja, okay, dann sind sie auf jeden Fall kein Pärchen.
Ja.
Und du hattest ja auch gemeint, dass er einfach nur Kinder wollte, aber eigentlich keine Beziehung zu einer Frau.
Ja.
Und das lässt ja natürlich auch so ein bisschen Interpretationsspielraum.
Ja, absolut. Sie haben in ihrem neuen Heim also sehr viel Ruhe und können endlich das Leben führen, was sie schon immer führen wollten. Beide lieben ihre Routinen. Jeden Abend gibt es um 17 Uhr Abendessen und alle 18 Tage fahren sie in die Stadt, um Einkäufe zu erledigen und ihre Post abzuholen. Außerdem teilen die beide das Interesse am Okkultismus. Und Okkultismus stammt aus dem Lateinischen und steht für verborgen und geheim. Das beschreibt also Phänomene, die naturwissenschaftlich nicht zu erklären sind, unter anderem also Magie und Spiritismus. Und dieses Interesse am Okkultismus, das erkennt man am Haus ganz deutlich. Unter anderem besitzen sie eine schwarz-goldene Statue von Mephistopheles und den kennen wir wahrscheinlich alle als Mephisto aus Goethes Faust.
Ja, den kennen wir leider alle.
Ja.
Genau dadurch.
Und daher ist den meisten von euch sicher bekannt, dass das einer der Namen des Teufels ist. Noch dazu finden sich einige Kataloge zu okkulten Gegenständen, viele Pentagramme, eins an jedem Kamin und am Jeep der beiden.
Aber das geht ja schon eher in eine düstere Richtung.
Ja, ja.
Das finde ich, wenn man da so allein im Wald lebt, schon sehr creepy.
Außerdem findet sich im Haus auch der Baphomet wieder. Sagt dir das was?
Nope.
Das ist ein Wesen mit Flügeln und einem Ziegenkopf und einem Pentagramm auf der Stirn.
Okay.
Und der Baphomet, der gilt heute als Dämon.
Ja.
Und Charles hatte ja schon an der Treppe quasi eigenes buntes Glas angebracht und diesen Baphomet hat er ebenfalls selbst aus buntem Glas gestaltet. Am unteren Ende der Treppe hängen zwei Bilder. Also quasi auf der einen Seite ein Bild und auf der gegenüberliegenden Seite noch ein Bild. Eines der Bilder zeigt ein Baby, welches gerade aus dem Mutterleib kommt. Und das andere Bild zeigt genau das gleiche Baby in der gleichen Position, aber als tot und skelettiert.
What the fuck? Also, ich muss ja sagen, alles, was du mir da generell gerade beschreibst, finde ich sehr befremdlich.
Ja.
Und ich finde auch schon allein das Baby, das gerade aus dem Mutterleib kommt, nichts, was ich mir wahrscheinlich aufhängen würde. Aber wenn man das dann quasi gegenüber nochmal als totes Baby, nur noch das Skelett übrig, da aufhängt, das finde ich mehr als merkwürdig. Mhm.
Und das sehen die Anwohner ähnlich wie du. Und deswegen gibt es sehr schnell sehr viele Gerüchte. Zum einen Gerüchte um das Haus, aber auch Gerüchte um die beiden Männer. Es wird zum Beispiel gesagt, dass die beiden einen Dämon beschworen hätten, um ihr Haus zu schützen.
Mhm.
Und Charles bekommt auch jeden Monat einen Newsletter, der heißt Der gespaltene Huf. Und der kommt von der Kirche auf Satan. Gegründet wurde diese 1966 in San Francisco und selbst beschreiben sie sich als eine philosophische Gemeinschaft, die den hedonistischen Lebensstil predigen. Das heißt, dass der Mensch nicht höher als das Tier steht. Auf ihrer Website heißt es: Für uns ist Satan das Symbol, das am besten zu unserer Natur passt, die wir von Geburt an fleischlich sind. Menschen, die keine Kämpfe zwischen unseren Gedanken und Gefühlen toben sehen. Wir, die das Konzept einer in einem Körper gefangenen Seele nicht annehmen. Er repräsentiert Stolz, Freiheit und Individualismus. Eigenschaften, die oft von denen als böse bezeichnet werden, die äußere Gottheiten anbeten und das Gefühl haben, dass ein Krieg zwischen ihrem Verstand und ihren Emotionen herrscht. Das heißt, die Mitglieder vertreten einen atheistischen Standpunkt, also sie glauben nicht, dass es einen allmächtigen Gott gibt.
Aber sie glauben an den Teufel oder an das Böse?
Also sie glauben nicht unbedingt an den Teufel und beten ihn auch nicht an. Sie sehen sich einfach im Gegensatz zu den anderen Weltreligionen, weil sie eben nicht gutheißen, was die machen, sage ich mal. Und sie sagen ja, dass der Mensch dem Tier gleichgestellt ist.
Ja.
Und dass es daher nicht gut ist, seine Triebe zu unterdrücken. Eines dieser neuen satanistischen Grundsätze ist zum Beispiel, Satan bedeutet Sinnesfreude anstatt Abstinenz, wo sie sich ja auch gegen die Kirche stellen.
Und die Kirche würde quasi die Triebe der Menschen unterdrücken und deswegen haben sie da so eine Anti-Bewegung gegründet, sag ich mal.
Ja, genau.
Mhm, verstehe.
Und Charles hat sich von ihnen dann eben verstanden gefühlt, weil man dort so akzeptiert wird, wie man ist. Denn klar, gerade in den 70er und 80er Jahren war Homosexualität ja noch ein völliges Tabuthema und in der Kirche ja schon dreimal.
Ja, ja, definitiv, klar. Und dann treibt das natürlich in die Arme von anderen Gruppierungen, wenn du da gar nicht akzeptiert wirst.
Ja. Aber man muss auch sagen, er war jetzt kein aktives Mitglied. Also er hat da wohl ein paar Dollar im Monat gespendet und hat dafür diesen Newsletter bekommen.
Mhm, okay.
Und hat sich einfach dafür interessiert.
Ja, was man ja auf jeden Fall auch an seiner Inneneinrichtung sieht.
Ja, definitiv. Problem war auch, dass das genau in einer Zeit war, wo man eben totale Angst vor Satanisten hatte.
Mhm.
Man wusste gar nicht, was die eigentlich machen und hinter was sie stehen. Also man dachte damals auch, ja, die opfern eure Kinder.
Ja, ja.
So auf die Art. Und deswegen hatte man von den beiden Männern auch teilweise schon großen Respekt, weil man wusste nicht, was machen die in ihrem Haus da mitten im Wald.
Mm, ja, das kann ich mir vorstellen. Und wenn man das dann auch noch Corpsewood nennt und lauter so creepy Figuren oder komische Dinge zu Hause hat, die halt Menschen, die da nicht in der Szene sind, nicht verstehen, dann wirkt das natürlich beängstigend.
Ja. Es wird dann auch gesagt, dass LeVay, also der Gründer von der Church of Satan, Corpsewood selbst einmal besucht haben soll. Das bestreitet er später aber. Er schickt Charles aber eine Geburtstagskarte irgendwann. Aber da ist auch unklar, ob das eine Karte zu seinem Geburtstag war oder eine Karte zum 16. Geburtstag der Church of Satan.
Ja, und selbst wenn das zu seinem Geburtstag war, also ich kriege auch von meinem Fitnessstudio und von Douglas und Co.
Ja.
Geburtstagsgrüße. Deswegen wäre das jetzt vielleicht gar nicht mal so ausschlaggebend wichtig.
Nee, glaube ich auch nicht, weil wenn du diesen Newsletter bekommst, hast du bestimmt auch irgendwo dein Geburtsdatum angegeben und dann geht das wahrscheinlich automatisch einfach mit raus.
Genau, das habe ich mir auch gedacht. Obwohl ich auch nicht weiß, ob das 1982 schon der Fall war, dass das da irgendwie automatisiert läuft. Aber selbst wenn das Ganze händisch abgelaufen ist, dann haben sie sich da vielleicht eine Liste gemacht mit den Geburtsdaten und haben ihre Mitglieder dann halt eben beglückwünscht. Also das kann ich mir schon vorstellen.
Ja, ich auch. Und aufgrund all dieser Besonderheiten zieht es natürlich viele Besucher nach Corpsewood. Charles begrüßt sie immer sehr freundlich, möchte auch nie wissen, wer die Leute sind, sondern er fragt zuerst, wer bin ich? Und wenn sie eine Antwort darauf haben, dann heißt er sie willkommen.
Mhm.
Und einige Menschen bringen sogar Geschenke mit, oft sind das Körbe mit Früchten, aus denen Charles dann eigenen Wein macht. Doch er empfängt die Gäste immer nur vor dem Haus oder auf dem Sonnendeck, also es werden wirklich nur enge Freunde ins Haus reingelassen. Und eine enge Freundin von ihm ist Candace Williamson. Sie ist oft gemeinsam mit ihren Kindern vor Ort und ihre Tochter Carrie beschreibt Corpsewood später als magischen Ort. Es sei also immer eine sehr warme Atmosphäre dort gewesen und Charles und Joey seien sehr gut mit den Kindern umgegangen. Candace und Charles tauschen sich immer sehr viel über Bücher aus, sie lesen beide sehr, sehr gerne und beide lesen vor allem gerne Stephen King. Und jetzt müssen wir einmal kurz über das Hühnerhaus sprechen. Das ist ein dreistöckiger hölzerner Turm, der sich neben dem eigentlichen Haus befindet. Und Hühnerhaus deswegen, weil sie im untersten Stock eben Hühner halten. Im zweiten werden Konserven gelagert und dort haben sie eine pornografische Bücherei. Und im dritten Stock befindet sich das Gästezimmer, welches komplett rosa gestrichen ist und deswegen auch Pink Room genannt wird. Diesen Pink Room erreicht man über eine Leiter an der Außenseite. Und darin befinden sich zwei Matratzen auf dem Boden, die ebenfalls pink überzogen sind. Und beleuchtet ist der Raum mit Kerzen und Öllampen. Die Polizei findet später dort außerdem Peitschen, Ketten und ein Gästebuch. Und daher wird dieser Raum von einigen auch Lustkammer genannt.
Mhm. Also das Gästebuch ist ja mein Favorite. Dass man da einfach ein Gästebuch hat.
Ja, und in diesem Gästebuch werden auch sexuelle Vorlieben festgehalten.
Also quasi wie ein Freundschaftsbuch, wo man so ein bisschen früher was über sich reingeschrieben hat, was halt aber nichts Sexuelles war.
Ja.
Und die haben das aber halt umfunktioniert in ein Gästebuch und haben da die sexuellen Vorlieben mit eingetragen.
Ja. Von diesem Raum gibt es kein einziges Foto. Also es gibt ein Foto von diesem Hühnerhaus an sich, aber nicht vom Pink Room.
Na, schade.
Und die meisten Menschen in diesem Gästebuch, die kamen von außerhalb. Aber es soll wohl ein bekannter Gast aus dem Dorf Platz in diesem Gästebuch gefunden haben.
Mhm.
Dieses Buch gilt aber mittlerweile als verschwunden.
Mhm, auch merkwürdig. Weiß man, wie viele Menschen da drin standen? Weiß man, ob das irgendwelche Leute sind, die man so kennt, die irgendwie was zu erzählen haben? Sind das Leute, wo man sagen kann, naja, die sind in der Szene bekannt? Oder sind das irgendwelche Fremden? Und wie haben sie die kennengelernt, frage ich mich.
Also über diese Leute ist nichts bekannt. Mhm. Aber Charles hat sehr viele Briefe mit vielen Männern geschrieben und da ging es immer um Sex. Also er hat auch Antworten bekommen mit Nacktbildern von den Männern.
Mhm.
Teilweise hat er mit Männern geschrieben, die im Gefängnis sitzen, die vielleicht danach, als sie rauskamen, vorbeigekommen sind. Also das waren jetzt keine Leute, die jetzt im näheren Umfeld von Charles waren.
Okay.
Und ein Jugendlicher, der in der Nähe von Copswood gewohnt hat, der erzählt davon, dass er einmal mit dem Motorrad dorthin gefahren sei und er habe einige Studenten in weißen Roben gesehen, die auf ihn high gewirkt haben.
Mhm.
Aber Charles hat wohl auch gesagt, dass er die LSD-Experimente zum Teil dort weitergeführt hat.
Das heißt, er hat diese Experimente an Menschen durchgeführt?
Ja.
Das finde ich auch heavy.
Was man hier aber dazu sagen muss, ist, dass LSD in den USA erst seit 1966 illegal ist.
Das finde ich genauso heavy. Also das hätte ich niemals erwartet. Das hast du ja vorhin schon mal kurz in der Aufnahmepause gesagt.
Ja.
Und das finde ich verrückt.
Also das heißt, zu dem Zeitpunkt war es zwar schon illegal, aber es war eine ganze Zeit lang eben noch legal vorher.
Ja, und auch erst seit kurzem illegal. Und ich glaube, wenn du damit aufgewachsen bist, dass das in Ordnung ist, dann hast du da ein ganz anderes Verhältnis zu. Wenn bei uns jetzt auf einmal Alkohol verboten werden würde, dann wäre das für uns ja wahrscheinlich auch so, was geht jetzt?
Ja,
warum?
Ja.
Und wenn die halt mit LSD aufgewachsen sind, in Anführungszeichen, was für uns total weird und merkwürdig und falsch klingt, war für sie halt normal.
Ja, ich finde aber, man muss auch immer so im Hinterkopf behalten, dass Charles oft in ein falsches Licht gerückt wurde. Also ich glaube, da wurde auch viel gesagt, was so nicht genau passiert ist. Also ob das mit diesen weißen Roben und dem LSD wirklich so passiert ist oder ob er das LSD doch nur für sich selbst genutzt hat, das weiß man nicht hundertprozentig.
Aber dass er damals an der Uni die Experimente durchgeführt hat, das ist gesichert.
Ja, ja.
Okay.
Einer der regelmäßigen Besucher in Copswood ist der 17-jährige Kenneth Avery Brock. Er lernt Charles und Joey kennen, als er auf ihrem Grundstück gerade einen Hirsch jagt. Und Avery hat es von Beginn an nicht leicht im Leben gehabt. Er wurde von seinem Vater geschlagen und hat früh die Schule abgebrochen. Und als seine Mutter einen neuen Freund findet, kommt er mit diesem auch überhaupt nicht klar. Und so kommt es, dass er im Herbst 1982 dann zu seinem 13 Jahre älteren Freund Tony West zieht. Gemeinsam leben die beiden Männer also nun in einem Wohnwagen in Horse Valley, was sich nicht allzu weit von Copswood entfernt befindet. Die beiden halten sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser und haben daher nie viel Geld. Avery sagt später selbst, er sei nie auf einem Konzert gewesen, habe nie in einem Restaurant gegessen, habe keinen Führerschein machen können und sei nie auf einem Ball gewesen. Die beiden vertreiben sich ihre Zeit sehr viel mit Tut-Elu, das sagt dir sicher nichts.
Ja, richtig.
Das ist Farbverdünner und Klebstoff, welchen die beiden aus einer Plastiktüte schnüffeln.
Also dieses Klebstoff-Schnüffeln, davon habe ich auf jeden Fall schon mal gehört.
Ja.
Aber den Ausdruck, den habe ich so halt noch nie gehört. Aber crazy, davon wird man dann auch high?
Ja.
Mhm.
Und das wird als die Droge der Armen bezeichnet.
Ja, klar, kann ich mir vorstellen. Das ist wahrscheinlich durchaus günstiger als LSD oder Kokain oder ähnliches.
Und auch Averys Mitbewohner Tony hatte keinen leichten Start ins Leben. Als er 10 Jahre alt ist, stirbt sein Vater bei einem Zugunglück. Und als er 13 Jahre alt ist, erschießt er seine 2-jährige Nichte.
Aus Versehen?
Er sagt, es war aus Versehen. Er hat ihr eine Waffe an den Kopf gehalten und abgedrückt.
Mhm.
Und er sagt im Nachhinein, er wusste nicht, dass diese Waffe geladen war. Also er wollte seiner Nichte nur zeigen, dass sie keine Angst vor der Waffe haben muss.
Ja, klasse.
Und obwohl er sagt, dass es ein Unfall gewesen ist, wird er daraufhin in eine Nervenheilanstalt eingewiesen und dort muss er bleiben, bis er 18 Jahre alt ist.
Und ich glaube, das war damals auch definitiv nochmal was anderes, als wenn man heute in eine Psychiatrie oder ähnliches kommt.
Ja. Und kurz danach wird er dann auch wegen Diebstahls festgenommen und kommt ins Gefängnis. Das heißt, die beiden sind nicht unbedingt der beste Umgang füreinander.
Ja.
Doch Avery hatte auch in Charles einen neuen Freund gefunden. Er ist beeindruckt von seiner Gastfreundschaft, es gibt immer selbstgemachten Wein und gutes Essen. Und Charles zeigt Avery dann auch irgendwann den Pink Room und die beiden haben dort Oralverkehr.
Mhm.
Was verboten war, und ihr denkt jetzt sicher wegen des Alters, aber das nicht, denn das Schutzalter in Georgia war damals schon 14 Jahre alt, aber sexuelle Handlungen sind vor der Ehe komplett verboten.
Ach, krass. Also du durftest damals in Georgia quasi nur mit jemandem intim werden, wenn du mit dieser Person verheiratet warst.
Ja. Und ganz am Rande, Sex vor der Ehe ist in Georgia erst seit 2003 keine Straftat mehr.
Wirklich?
Ja.
Okay. Wow. Also da ist jemand hinten dran.
Und Avery berichtet dann auch Tony von den 2 netten Männern, die im Wald leben. Tony findet, das klingt alles sehr locker und entspannt und entschließt sich dann einmal mitzukommen. Sie sitzen dann zu dritt im Pink Room und trinken Wein und quatschen.
Zusammen mit Charles dann?
Ja. Alle sind dann relativ schnell betrunken und Tony blickt dann einmal kurz zur Decke und hört dann, wie die anderen beiden sich oral befriedigen. Also Charles befriedigt Avery oral.
Mhm.
Und als er damit fertig ist, fragt er Tony, ob er auch möchte.
Mhm.
Der lehnt das aber ab. Und als die beiden Mitbewohner dann im Auto sitzen, beteuert Avery gegenüber Tony, dass er eben nicht schwul sei, dass Charles ihn benutzt habe und er hätte gar nicht gewusst, was da mit ihm passiert.
Naja, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, ob die beiden Männer homosexuell sind. Vor allem Avery, weil er hatte ja nicht das erste Mal jetzt was mit Charles.
Ja.
Also das war ja jetzt schon 2-mal der Fall.
Also er hat gesagt, dass er nicht schwul ist.
Aber gut, nur weil er nicht schwul ist, heißt das ja auch nicht, dass Charles ihn da irgendwie zu gedrängt hat. Vielleicht wollte er es ja auch einfach mal ausprobieren.
Ja.
Aber er stellt das jetzt dann so hin, als hätte Charles ihn genötigt.
Ja, genau.
Okay, wie geht es dann weiter?
Also Avery spricht das in den Tagen darauf immer wieder an bei Tony und möchte wirklich klar machen, dass er nicht schwul ist und dass er das eigentlich gar nicht wollte.
Ja.
Und dann hacken die beiden einen Plan aus. Denn sie gehen davon aus, dass Charles und Joey sehr viel Geld haben müssen, wenn sie in einem so großen Haus im Wald leben.
Oh no.
Und möchten die beiden Männer daher ausrauben.
Aber können wir noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass ich mir halt auch vorstellen kann, dass es Avery dann einfach unangenehm war, weil sein Kumpel Tony das nicht wollte und Homosexualität halt damals auch nicht so gang und gäbe war, wie es vielleicht heute ist. Und auch heute noch gibt es ja echt viele Personen, die das gar nicht akzeptieren.
Ja.
Oder eben auch Homosexuelle, die sich aus diesem Grund nicht trauen, sich zu outen oder sich eben dafür schämen.
Ja.
Aber ich kann mir halt dann vorstellen, dass wenn Avery dachte, ach, Tony macht da sicherlich mit, und er hat Nein gesagt, dass es ihm dann unangenehm war und dass er es deswegen dann eher so hingestellt hat, als wäre er genötigt worden.
Ja.
Weil wenn das schon beim ersten Mal der Fall war, warum wäre er dann nochmal dahin gegangen?
Ja, also ich glaube auch, dass es ein großer Punkt ist, dass das Ganze in den 80ern passiert ist und Homosexualität damals wirklich, ja, das konntest du ja eigentlich niemandem sagen, wenn du homosexuell warst. Und
das war ein Tabuthema.
Ja, und das ist deswegen vielleicht ein Thema war, dass Avery gesagt hat, ja, ich wollte das eigentlich gar nicht.
Ja, ja, vor allem, wenn er das halt immer wieder so betont. Ich meine, ich möchte ihm auch nicht absprechen, dass es so war.
Ja.
Vielleicht war es auch wirklich so und er wusste halt nicht, wie er damit umgehen soll und hat sich unwohl damit gefühlt, aber hat sich nicht getraut, Nein zu sagen.
Ja.
Das ist ja auch möglich. Also das würde ich gar nicht absprechen, aber das war jetzt so mein erster Gedanke.
Man muss ja auch noch im Hinterkopf haben, dass Avery gerade einmal 17 Jahre alt ist. Und Charles ist ja über 50.
Ja, okay. Das ist halt auch so ein Ding, dass man sich dann halt bei einem über 50-Jährigen eventuell auch gar nicht traut, irgendwas zu sagen. Und wenn der dann da halt einfach anfängt, weil Charles war der aktive Part, richtig?
Ja, ja.
Ja, und wenn der dann halt einfach anfängt, dass man sich dann vielleicht gar nicht traut, was dazu zu sagen. Ja. Und dann betont man das vielleicht 5-mal mehr, weil es einem dann auch noch zusätzlich unangenehm ist. Also das könnte schon in beide Richtungen gehen.
Ja, total. Und was ihnen natürlich in die Karten spielt, ist, dass das Haus so ab vom Schuss ist, weil sie sagen natürlich, dann wird niemand ihre Hilfeschreie hören, wenn sie irgendwie nach Hilfe rufen.
Ja, und sie haben ja wahrscheinlich auch gar keine Kommunikationswege nach außen. Also Handys sind da halt einfach noch nicht. Und Elektrizität, ich weiß nicht, Telefon ist dann halt auch nicht.
Nee.
Also haben sie gar keine Möglichkeit, da irgendwie Hilfe zu rufen.
Ja, ganz genau. Und sie haben auch schon einen Plan, wie sie aus Charles herausbekommen, wo das Geld ist. Und zwar wollen sie ihn mit einem glühenden Lötkolben vergewaltigen.
Boah.
Denn beide waren bisher nur im Pink Room gewesen, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, durften nur ausgewählte Leute ins Haus. Und Avery hat da auch einmal direkt gefragt, hey, kann ich mir mal euer Haus anschauen? Aber Charles hat das eben verneint. Und deswegen haben sie natürlich auch keine Ahnung, wo denn Geld sein könnte. Der 12. Dezember 1982 ist für die 18-jährige Theresa Hutchins ein ganz besonderer Abend. Sie lebt mit Freunden zusammen und macht sich an diesem Abend für ein Date fertig, und zwar für ein Date mit dem 19-jährigen Joey Wells. Und ich werde ihn nur noch Wells nennen, weil wir sonst ja zwei Joeys haben und das könnte etwas irritierend sein. Theresa freut sich sehr auf den Abend, weil sie Wells sehr gut aussehen findet. Denn er ist groß, hat dunkle Haare und einen Schnurrbart. Theresa hatte bereits mit 16 Jahren geheiratet und auch direkt ein Kind bekommen, das heißt, sie hat eine 2-jährige Tochter zu Hause. Ihr Mann hatte sie aber direkt betrogen und sie wollte nun einen Neuanfang starten. Da Wells Auto kaputt ist, wird Theresa von dessen Mutter Myra abgeholt. Und als sie bei ihnen zu Hause ankommen, steht nicht nur Wells vor dem Haus, sondern neben ihm auch noch 2 Männer. Avery und Tony.
Mhm.
Theresa kennt Avery vom Sehen, aber Tony nicht, aber Wells sagt direkt ja, dass es sein Onkel ist und dass die beiden den Abend mit ihnen verbringen werden, weil sein Auto kaputt ist.
Aber das war eigentlich ein Date.
Ja.
Ja, da freut man sich drüber.
Mhm. Und Theresa fühlt sich auch direkt unwohl und überlegt auch Nein zu sagen, aber sie möchte den Abend unbedingt mit Wells verbringen und deswegen sagt sie zu. Die 4 steigen also gemeinsam in Tonys Auto. Avery nimmt auf dem Beifahrersitz Platz und Wells und Theresa auf der Rückbank. Und Theresa fühlt sich noch unwohler, als sie zwischen den Sitzen eine Waffe entdeckt. Und sie fragt dann aus Spaß, wollt ihr mich umbringen? Avery sagt dann, dass sie die Waffe nur für den Fall der Fälle haben und Theresa weiß auch, dass Avery jagen geht und deswegen denkt sie sich jetzt nicht so viel dabei. Sie halten dann noch einmal, um tanken zu gehen und sich eine Schachtel Marlboro-Zigaretten zu kaufen. Im Auto sagen sie Theresa dann, dass sie nach Copsewood fahren wollen. Theresa hat noch nie von Copsewood gehört und fragt danach, wer dort ist und was sie dort machen würden. Avery erzählt ihr dann von den beiden schwulen Männern, die im Wald wohnen, immer guten Wein zu Hause haben. Sie sagen ihr also, dass sie dort einen netten Abend verbringen können. Auf dem Weg nach Copsewood fahren sie an einem Schild vorbei und auf diesem Schild steht, hüte dich vor dem Ding.
Vor dem Ding?
Mhm.
Okay.
Und Theresa wird ihr ungutes Gefühl einfach nicht los. Auch nicht, als sie den Weg zum Haus hochlaufen. Dort werden sie wie immer sehr herzlich von Charles begrüßt. Er fragt sie aber direkt nach einer Zigarette, denn er sagt, Joey hätte wohl gerne eine Zigarette. Und dann lädt er sie in den Pink Room ein. Sie gehen also alle über die Leiter hinein ins Gästezimmer.
Und Joey ist da aber nie dabei, richtig?
Ja. Es ist eine sehr kalte Nacht, weswegen Charles die Petroleumheizung und eine Laterne anmacht. Avery und Tony nehmen auf einer Matratze Platz und Theresa und Wells auf der anderen. Und Charles fragt die beiden dann erst einmal nach ihrem Namen, weil er das Paar bisher noch nie gesehen hat.
Ja.
Gemeinsam trinken sie im Pink Room dann 2 Flaschen Wein. Theresa und Wells trinken aus einer Flasche und die anderen 3 aus der anderen. Tony sagt aber später, dass Charles eine eigene Flasche gehabt hätte.
Mhm.
Avery geht dann einmal zum Auto und sagt, er möchte noch ein wenig Toot-a-loo holen, aber er holt die Waffe. Und zwar ist das ein 22er Kalibergewehr seiner Mutter. Und er hat ihr einfach gesagt, er möchte wieder Hasen jagen gehen, das hat er schon oft gemacht und deswegen hat sie ihm das Gewehr auch einfach mitgegeben. Doch diesmal möchte er damit keine Hasen jagen. Er und Tony verfolgen einen anderen Plan. Und als Charles Avery mit der Waffe sieht, lacht er und sagt Bang Bang.
Oh oh.
Und Charlie war nämlich bekannt dafür, Leute dazu zu bringen, zu machen, was er wollte. Also das heißt, er konnte Motive von Leuten sehr gut erkennen und war sehr gut darin, ihnen schlechte Dinge auszureden.
Mhm.
Und man vermutet, dass er das eben auf genau diese Art versucht hat.
Ja.
Avery lacht dann ebenfalls, legt die Waffe nochmal weg und setzt sich wieder zu den anderen. Für die nächsten 20 Minuten trinken sie weiter Wein und unterhalten sich.
Und dabei liegt dann sein Gewehr direkt neben ihm.
Ja.
Und das findet niemand irgendwie merkwürdig oder unangenehm.
Also Theresa sagt später, dass sie sich sehr, sehr unwohl gefühlt hat.
Okay, ja. Also Theresa fühlt sich ja auch schon die ganze Zeit sehr unwohl, ja, was ich sehr gut nachempfinden kann. Mhm.
Als Charles dann aber noch einmal aufsteht, um zur Lampe zu gehen, packt Avery ihn an den Haaren, zieht ihn zurück und hält ihm ein Messer an die Kehle. Und Charles lacht wieder und sagt, was spielen wir hier für ein Spiel? Ich werde dein Spiel mitspielen. Avery macht ihm aber deutlich, dass das hier kein Spiel ist. Er drückt ihn auf die Matratze und sie fesseln ihm die Arme hinter dem Rücken. Dann fragt er Charles auch ganz direkt, wo er sein Geld hat. Und Charles sagt, dass sie kein Bargeld zu Hause haben, dass eben alles auf der Bank ist.
Und das ist auch wirklich der Fall?
Ja.
Mm.
Und dann schnüren sie das Bettlaken, mit dem sie ihm die Arme gefesselt haben, nur noch fester. Theresa bekommt immer mehr Panik. Tränen laufen ihr die Wangen hinunter. Und sie sagt immer wieder, tu niemandem weh und lass uns gehen.
Zu Wells dann?
Ja.
Weiß man, ob der eingeweiht war?
Darüber wird spekuliert, aber man geht stark davon aus, dass er nichts wusste.
Finde ich ja auch heftig dann.
Ja.
Also für Theresa so oder so, aber auch für Wells. Also er denkt dann, er trifft sich da mit zwei Kumpels.
Ja.
Aber da können wir ja am Ende nochmal drüber sprechen. Mhm. Aber warum Tony und Avery überhaupt jemanden dabei haben wollten?
Ja.
Da bin ich echt mal gespannt, was da so die Vermutungen sind. Mhm.
Und bevor Charles dann geknebelt wird, fragt er Theresa, ob es ihr gut geht. Und sie sagt auch später, dass sie sich aufgrund dessen bis heute noch verbunden mit ihm fühlt, weil er einfach in so einer Situation noch daran gedacht hat, wie es ihr geht.
Ja, und das sagt ja schon auch ziemlich viel über ihn aus.
Ja. Theresa und Wells gehen dann die Leiter nach unten, denn sie wollen mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Tony folgt ihnen dann aber mit der Waffe und sagt, sie sollen zurückkommen. Sie würden niemanden verletzen wollen. Wells schafft es dann, Tony dazu zu überreden, mit ihm in den Wagen zu steigen, aber dieser springt nicht an.
Mhm.
Und Tony sieht das als Zeichen, dass er seinen Plan durchführen muss.
No.
Zu dritt gehen sie also wieder zurück in den Pink Room. Und dort fragen sie ihn wieder und wieder nach Geld. Und sie fragen ihn, ob er einen Lötkolben hat.
Boah, nein.
Währenddessen putzt Joey die Küche und hat keine Ahnung, was im Turm neben dem Haus gerade vor sich geht.
Oh Gott.
Tony gibt die Waffe dann zurück an Avery und dieser geht mit der Waffe in der Hand die Leiter nach unten. Denn er hofft, dass er bei Joey mehr Erfolg hat, also dass er ihm verraten wird, wo er Geld finden kann. In dieser Zeit versucht Wells auf seinen Onkel Tony einzureden. Du musst das nicht tun, lass uns einfach verschwinden. Tonys Antwort darauf, das ist eine Art zu leben. Man hört dann, wie Avery Joey anschreit und sagt, schnapp die Hunde und komm aus dem Haus. Plötzlich hören sie Schüsse. Avery kommt zurück und sagt, er habe Joey und die beiden Hunde erschossen.
Nein.
Ja. Später gibt er an, er hätte nur geschossen, weil Joey nach einer Waffe gegriffen hätte, aber es gibt keinen Beweis dafür, dass Joey eine Waffe griffbereit gehabt hätte.
Aber sie hätten Waffen im Haus gehabt?
Ja.
Mist.
Nun zwingen sie Charles nach unten und ins Haus hinein. Dort muss er sehen, was mit Joey passiert ist. Er sieht ihn am Boden liegen, in seiner eigenen Blutlache. Er hat 4 Schüsse im Kopf und einen im Arm.
Ach, wie schlimm. Vor allem, wenn sie am Anfang noch meinen, sie wollen hier niemanden verletzen.
Ja, später ist auch nicht klar, ob Joey zu diesem Zeitpunkt schon tot ist oder ob er die Schüsse überlebt hat.
Boah.
Als Charles Joey dort am Boden liegen sieht, bricht er in verzweifeltes Weinen aus. Und Theresa beschreibt das später als das Schlimmste, was sie je gehört hat. Sie zwingen ihn an seiner Leiche vorbei, in die Bücherei zu gehen. Dort fragen sie erneut nach Geld und nach dem Lötkolben. Und Charles sagt, dass sie keinen Lötkolben haben, weil sie haben ja auch keine Elektrizität. Theresa hat die ganze Zeit über Todesangst. Sie kann einfach nicht einschätzen, wie weit die Männer bereit sind zu gehen.
Verständlich.
Und trotz zusammengebundener Beine versucht Charles zu Joeys Leiche zu kommen. Tony sagt daraufhin, setz dich wieder oder ich erschieße dich. Und über die Antwort, die Charles ihm darauf gibt, über die wird später sehr viel spekuliert. Denn er sagt, ich habe darum gebeten.
Ich habe darum gebeten.
Also man überlegt, ob er damit den Lebensstil gemeint hat oder damit gemeint hat, dass er schuld an dem Ganzen ist, weil er eben zu oft Fremde ins Haus gelassen hat oder eben vor dem Haus begrüßt hat.
Mhm. Ich hätte das jetzt vielleicht auch irgendwie in irgendwas Düsteres eingeordnet. Also dass er darum gebeten hat, dass sowas geschieht.
Mhm.
Also das könnte ich mir irgendwo auch vorstellen. Also natürlich ist das eine unwahrscheinliche Vorstellung, dass er darum gebeten hätte oder sich erhofft hat, dass mit Joe irgendwas passiert. Aber das hört sich für mich im ersten Moment so an.
Mhm. Ja, man weiß es nicht genau, was er damit gemeint hat. Man kann wirklich nur spekulieren.
Ja, aber es könnte natürlich auch so ein, ja, ich habe es ja nicht anders gewollt
Ja.
sein, wo man dann halt sich über sich selbst so ein bisschen ärgert, dass man halt so oft Fremde mit zu sich genommen hat. Also
Ja.
das könnte natürlich auch der Fall sein.
Und Tony droht Charles nicht nur, sondern er schießt ihm in den Kopf. Theresa sitzt direkt daneben und muss das alles mit ansehen. Doch Charles überlebt den ersten Schuss und versucht wieder auf die Beine zu kommen. Dann bringt ihn Tony in eine Sitzposition an ein Bücherregal. Dann schießt er ihm 4 weitere Male in den Kopf. Theresa wird schlecht. Der Geruch von dem Blut ist unerträglich und ihr ist alles gerade viel zu viel. Sie will einfach nur noch raus. Avery begleitet sie nach draußen, dass sie frische Luft schnappen kann, aber hat immer die Waffe bei sich. Jetzt, wo die beiden Männer tot sind, rennt Avery kreuz und quer durchs Haus, um eben Geld zu suchen. Er spricht davon, wie reich sie sein würden und sucht immer weiter nach Geld. Doch alles, was sie finden, ist ein paar Münzen, Schmuck, eine Lederjacke, Handschellen, Weinflaschen und ein Dolch, der mit Juwelen besetzt ist. Avery schlägt dann vor, das Haus niederzubrennen, um Beweise zu vernichten, aber Tony macht ihn darauf aufmerksam, dass das ja nur Aufmerksamkeit erregen würde.
Ja.
Als sie Charles' Körper auf die Seite legen, um an den Schrank hinter ihm zu kommen, hört man plötzlich erstickende Geräusche. Charles lebt also noch. Avery gibt erneut Schüsse ab und sagt danach: Nun, bei Gott, sag mir, ich hätte nicht den Mumm, jemanden zu töten. Alles, was sie im Haus gefunden haben, laden sie nun in den Jeep von Charles und verschwinden damit. Doch eins fällt ihnen nicht auf. Charles, wie er mit halbgeschlossenen Augen auf sie herabblickt. Denn das Porträt, welches er von sich selbst gezeichnet hatte, das hing auch im Haus. Und ihr habt euch sicher von Anfang an gefragt, wie es eigentlich dazu kam, dass er dieses Porträt gezeichnet hat.
Ja, wie man überhaupt darauf kommt, sich selbst mit 5 Einschusslöchern im Kopf zu zeichnen oder
Ja.
zu malen.
Das war wohl nach einer Vision von Joey. Also Joey ist eines Nachts aufgewacht und hat Charles gesagt, hey, ich habe gerade was ganz Schlimmes geträumt, hat ihm das dann erzählt und daraufhin hat er das Porträt gezeichnet.
Und weiß man ganz genau, was Joey geträumt hat? Also hat er geträumt von dem Überfall oder hat er einfach nur Charles mit den Einschusslöchern gesehen?
Also das weiß man nicht ganz genau, weil die beiden das ja nicht mehr äußern konnten im Nachhinein. Aber er hat auf jeden Fall Charles gesehen, wie er eben 5 Schusswunden im Kopf hatte und geknebelt war. Und Candace Williamson, also die gute Freundin von Charles, die bestätigt auch, dass Charles das selbst gezeichnet hat. Zu Tracy Wilson soll er einmal gesagt haben, genau so werde ich sterben. Zurück zu Avery und Tony. Avery flieht im Jeep und Tony in seinem eigenen Auto, denn er hatte es geschafft, das wieder zum Laufen zu bringen. Wells und Theresa sitzen bei Tony auf der Rückbank. Und er droht den beiden, dass er sich an ihnen rächen würde, sollten sie zur Polizei gehen. Außerdem sagt er, dass er und Avery nun auf die Philippinen gehen würden. Theresa und Wells bringt er dann wieder zu seiner Schwester nach Hause und als Theresa dann alleine mit Wells ist, sagt sie ihm, dass sie gerne die Polizei anrufen würde. Doch Wells möchte nicht die Polizei informieren, denn er möchte seinen Onkel nicht in Schwierigkeiten bringen. Tony verkauft sein Auto dann an seine Schwester und Myra merkt, dass mit Theresa irgendetwas nicht in Ordnung ist und sie fragt auch nach, hey, was ist bei dir los? Aber Theresa traut sich nichts zu sagen und bleibt einfach ruhig. Und Wells möchte sie dann nicht gehen lassen, weil er Angst hat, dass sie die Polizei informiert. Zu dieser Zeit ist Theresa ständig in einem sehr schläfrigen Zustand. Die Nächte darauf wird sie von Albträumen heimgesucht. Entweder träumt sie, dass Tony zurückkommt und auch sie tötet, oder sie träumt davon, dass sie in Copsewood ist und von dort nicht mehr wegkommt. Erst später erfährt Theresa, dass Wells und Myra mit ihr gemeinsam ihre Tochter abgeholt haben, aber das hat sie in ihrem Zustand damals gar nicht mitbekommen. Avery und Tony erzählen ihren Familien, dass sie nun gemeinsam nach Florida reisen. In Charles' Jeep fahren sie nun durch Alabama und Mississippi und überlegen, nach Mexiko zu fliehen. Am Abend des 13. Dezember halten sie im Osten von Vicksburg, Mississippi, um dort zu übernachten, weil ihnen der Sprit ausgegangen ist. Und ein Autobahnpolizist sieht das Auto sogar, und es ist ja ein sehr auffälliges Auto mit dem Pentagramm an der Seite, aber er denkt sich nichts dabei, weil die beiden da ja noch nicht gesucht werden.
Wurden Charles und Joey da auch schon gefunden oder noch nicht?
Noch nicht.
Ja, okay, also sucht wirklich noch gar niemand nach irgendwem.
Nee, Dennoch überlegen sie sich, sich ein unauffälligeres Auto anzuschaffen. Und der Ort, an dem sie gerade übernachten, das ist einfach ein Rastplatz, also sie liegen im Auto. Und als sie aufwachen, steht neben ihnen ein Toyota, in dem ebenfalls ein Mann schläft. Tony packt sich die Waffe und Avery die Handschellen. Und der Mann sagt sofort, nehmt alles, was ihr wollt, aber er schießt mich nicht. Und das haben sie auch nicht vor, also sie gehen mit dem Mann dann in den Wald und wollen ihn eigentlich einfach nur an einem Baum festmachen. Tony läuft mit ihm also in den Wald, während Avery die Sachen in das Auto umlädt. Und als Tony den Mann an einem Baum festmachen möchte, muss er ihm ja die linke Hand bzw. die linke Seite der Handschelle öffnen. Mhm. Und der Mann nutzt das und schlägt Tony mitten ins Gesicht. Seine Antwort darauf sind 3 Schüsse in den Kopf des Mannes. Er nimmt seinen Geldbeutel an sich und dann hauen sie in seinem Wagen ab. Beziehungsweise Avery fährt den Jeep davon und Tony den Wagen des Mannes, denn sie wollen den Jeep nicht bei der Leiche des Mannes stehen lassen.
Naja, klar. Das ist auf jeden Fall sogar ziemlich schlau, weil sonst würden die damit ja auch noch in Verbindung gebracht werden.
Ja, ganz genau. Als sie den Jeep auf der anderen Seite der Stadt abgestellt haben, kommen sie wieder zusammen und fliehen gemeinsam in dem Toyota. Sie fahren durch Louisiana und Texas auf dem Weg nach Mexiko. Und am Morgen des 15. Dezember findet man dann die Leiche des Mannes im Wald. Aber da sind die Täter natürlich schon über alle Berge.
Ja, und es gibt wahrscheinlich auch keinen einzigen Anhaltspunkt.
Ja. Mhm. Noch am selben Tag macht sich Raymond Williams nach Corpswood auf. Am 12. Dezember war er bereits dort gewesen, um Charles und Joey zu sagen, dass ein gemeinsamer Freund, Roy Hood, im Krankenhaus liegt. Und er hatte den beiden versprochen, sie auf dem Laufenden zu halten, was Roy angeht. Und heute kommt er, um ihnen mitzuteilen, dass Roy verstorben ist. Als er ankommt, sieht er, dass der Jeep nicht da ist und er denkt, dass die beiden deswegen einfach nicht zu Hause sind, also geht er wieder. Als er am nächsten Tag wiederkommt, ist der Jeep immer noch nicht da und so langsam kommt ihm das seltsam vor.
Ja, vor allem, weil Freunde von ihnen wahrscheinlich ja auch wissen, dass sie da vielleicht alle 3 Wochen mal in die Stadt fahren,
genau,
um Einkäufe zu erledigen und dass das gar nicht zusammenpasst, dass da 2 Tage in Folge kein Auto vor dem Haus steht.
Ja, ganz genau. Noch dazu steht die Tür offen und er entdeckt in der Tür einige Einschusslöcher.
Mhm.
Er geht zurück zum Auto und fährt zur Polizei, um diese zu informieren, weil, wie du schon gesagt hast, telefonieren kann man dort eben nicht. 2 Polizeideputies, Charles Starkey und Greg Letter, machen sich sofort auf den Weg nach Corpswood. Und als sie dort ankommen, kommt ihnen direkt ein Geruch von Dreck und Verwesung in die Nase. Sie gehen in das Haus hinein und entdecken zuerst die beiden Hunde. Und da werden sie schon etwas stutzig, weil jeder, der Corpswood besucht hat, hatte Angst vor diesen beiden Hunden, weil die ja knapp 90 Zentimeter groß waren, also das ist ja schon sehr groß für einen Hund. Und die haben das Haus sehr gut bewacht.
Mhm.
Anschließend finden sie dann die Leichen der beiden Männer. Und Starkey holt daraufhin seine Waffe, weil sie eben nicht wissen, ob der Mörder noch irgendwo im Haus lauert. Als sie das Haus abgesucht haben, informieren sie Sheriff Gary McConnell. Er kommt dann ebenfalls zum Haus und informiert sofort das FBI. Und in dem Buch, was ich zu dem Fall gelesen habe, da war eine Zeichnung des Tatorts abgebildet. Joey lag am Südeingang direkt bei der Eingangstür mit dem Kopf in Richtung Bücherei. Charles liegt in der Bücherei vor einem Bücherregal relativ nah bei Joey. Also seine Füße sind Richtung Joey gerichtet.
Mhm.
Die Hunde sind ebenfalls in der Bücherei und die liegen noch in ihren Betten.
Mhm.
Also deren Betten, die lagen immer um den Ofen herum, einfach um sich zu wärmen. Und die hatten es gar nicht geschafft aufzustehen, weil sie so schnell erschossen wurden.
Dass die beiden noch in ihren Körbchen liegen, das spricht ja irgendwie mehr oder minder auch dafür, dass sie den Täter oder die Täterin wahrscheinlich kannten, weil sonst hätten die Hunde ja wahrscheinlich reagiert, oder?
Ja, was seltsam ist, ist, dass Joey vermutlich durch die Tür erschossen wurde.
Mhm.
Und da fragt man sich ja schon, warum haben die Hunde da nicht reagiert?
Ja.
Aber das kann man natürlich nicht mehr nachvollziehen.
Ja, aber das ist auf jeden Fall merkwürdig.
Ja. Und an dem Tag, an dem man nun die Leichen von Charles und Joey findet, findet man auch den Jeep in Louisiana. Und die Behörden in Louisiana, die informieren dann das Chautauqua County über den Fund, ohne zu wissen, dass der Besitzer des Wagens getötet wurde. Also die rufen quasi an, so hey, wir haben hier den Jeep gefunden, der ist auf den und den gemeldet. Was macht das Auto hier so verlassen?
Ja.
Und dieser Autobahnpolizist, der hatte den Jeep ja auch gesehen auf diesem Rastplatz.
Mhm.
Und der erinnert sich jetzt, dass dieses Auto dort stand. Und nun kann man auch das Auto mit dem Mord an diesem unbekannten Mann in Verbindung bringen.
Aha. Das habe ich mich schon gefragt, wie das rauskam, dass die beiden damit was zu tun haben. Aber das ergibt natürlich Sinn.
Ja, und so setzt sich das Puzzle langsam zusammen. Als die Polizei das Haus von Charles durchsucht, entdecken sie 2 menschliche Schädel. Und im ersten Moment gehen sie davon aus, dass es mehr Morde gegeben hat, schon einige Zeit zuvor. Aber wie wir wissen, stammen diese Schädel aus der Uni. Und in dieser Zeit war es noch üblich, dass man überall geraucht hat, auch am Tatort. Das heißt, die Polizisten stehen dort und rauchen. Und der eine möchte dann in etwas Aschen, was auf dem Schreibtisch steht, was eben aussieht wie ein Aschenbecher in seinen Augen. Aber das war einer der menschlichen Schädel.
Oh, mhm.
Und einer seiner Kollegen, der reagiert noch schnell genug und sagt, hey, was machst du da?
Mhm.
Das heißt, einer der Schädel liegt auf dem Schreibtisch, der übrigens in der Bücherei steht, und ein anderer Schädel liegt auf einer Uhr. In einem Eimer voll mit Wasser, der bei den Putzmitteln steht, schwimmt eine tote Ratte. Und dann finden sie auf dem Grundstück etwas, was aussieht wie selbst gebuddelte Gräber. Und diese werden dann einen Tag später freigeschaufelt, aber da hatten sie sich geirrt. Das waren keine Gräber, da hatten die beiden vielleicht irgendwas Neues anpflanzen wollen oder sowas in der Art. Mhm. Und der Sheriff ist nicht das erste Mal in Corpsewood, denn es gab häufiger Meldungen über Sexpartys oder satanistische Partys. In einem Statement sagt er einmal: Es war durchaus bekannt, dass sie Teufelsanbeter waren. Wir haben versucht, sie strafrechtlich zu verfolgen, aber es gab nichts, was wir tun konnten. Das ist einfach die Religionsfreiheit.
Ja, also jetzt weiß ich halt auch, was du meinst mit, die wurden oftmals in einem schlechten Licht dargestellt.
Ja.
Weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass sie gar nicht den Teufel angebetet haben, sondern dass es ihnen vielmehr um eine Anti-Haltung gegen andere Religionen ging.
Zu Beginn der Ermittlungen müssen sie direkt Straßensperren errichten, weil so viele Gaffer eben nach Corpsewood kommen wollen, um sich anzuschauen, was da passiert ist.
Ja klar, das hört sich natürlich auch spannend an.
Ja. Als der Tatort dann wieder freigegeben ist, kommen Dutzende Leute ins Haus, nehmen Sachen mit und beschmutzen die Wände. Zu Beginn geht die Polizei davon aus, dass Charles schon vorab mit seinem Mörder geschrieben hat, weil er ja sehr viel Kontakt mit Männern aus dem Gefängnis hatte. Doch die Wendung im Fall, die kommt schneller als gedacht. 4 Tage nach der Tat ist Theresa mit Wells bei Freunden zum Kartenspielen. Und dieser Freund hat ein Telefon und das nutzt sie dann auch, weil zuvor hatte Wells eben dafür gesorgt, dass sie nicht telefonieren kann.
Sind die beiden seither nonstop zusammen?
Ja.
Dass er quasi darauf achten kann, dass sie die Polizei nicht einschaltet?
Ja, ganz genau.
Was ja auch nicht auf Dauer funktioniert, wie man sieht, aber gut.
Ja. Von dort ruft sie nun also einen Freund an, der sie dort abholt und zu ihren Eltern bringt. Zunächst geht sie dann zu ihrem Onkel und erzählt ihm alles, was passiert ist. Und auch Wells taucht dort auf, um ihr eben nochmal zu sagen, hey, geh bitte nicht zur Polizei. Sie sagt ihm aber, dass sie auf jeden Fall die Polizei informieren wird, ob mit oder ohne ihn. Und an diesem Tag rufen sie dann gemeinsam bei der Polizei an.
Ja, also Wells klingt sich dann da doch mit ein.
Ja.
Richtig so. Also ich verstehe ja, dass er seinen Onkel nicht verpetzen will, aber er hatte damit ja nichts zu tun.
Ja.
Und sonst wird er damit reingezogen, obwohl das gar nicht richtig wäre. Und dann würde ich mich wahrscheinlich auch eher so entscheiden.
Ja, denn es hat auch Theresa viel Überwindung gekostet, dort anzurufen, weil klar, sie hat auch immer noch Angst vor den Tätern, denn die sind ja noch auf der Flucht.
Ja.
Dann hat sie natürlich auch Angst, wie du gerade gesagt hast, selbst beschuldigt zu werden, weil sie ja dabei war. Aber sie trifft auf jeden Fall die richtige Entscheidung, indem sie zur Polizei geht. Sie erzählt 45 Minuten lang, was in der Nacht genau passiert ist. Und um 2.30 Uhr in der Nacht wird dann Haftbefehl für Avery und Tony erlassen. Theresa kann der Polizei aber nicht sagen, wo sich die beiden gerade aufhalten. Die beiden sind also noch immer auf der Flucht und befinden sich noch immer in Texas. Und mittlerweile streiten sie ziemlich viel. Denn das Geld wird knapp und das ist ein ziemlich großer Streitpunkt zwischen den beiden.
Ja, glaube ich. Und sie sind ja auch in einer totalen Ausnahmesituation und stehen extrem unter Druck.
Und was sie dann machen, um die Stimmung zu heben, ist, in eine oben ohne Bar zu gehen.
Ja.
Doch das hilft nicht und sie streiten sich immer weiter und zwar so sehr, dass Tony Avery sagt, dass er abhauen soll. Und der lässt sich das nicht zweimal sagen. Er hitchhiked dann zurück nach Georgia. Und einer der Männer, der ihn auf diesem Weg mitnimmt, ist ein Police Officer, der aber nicht weiß, dass er gerade einen Mann mit im Auto sitzen hat, der für 3 Morde gesucht wird. Eine Woche und einen Tag nach den Morden ruft Avery dann seine Mutter an. Er sagt ihr, dass sie ihn bei einer Tankstelle abholen solle. Und wie du das eben in der Aufnahmepause schon gesagt hast, sagt Avery nun, Tony habe die Morde alleine begangen und er habe damit nichts zu tun. An diesem Tag tauchen die Ermittler dann nochmal bei Averys Mutter auf und sie erzählt ihnen von dem Anruf. Während Avery also an der Tankstelle auf seine Mutter wartet, erzählt er dem Mitarbeiter von der Tankstelle, dass er wegen Mordes gesucht wird. Um 18.30 Uhr wird er dann verhaftet. Und erst mit seiner Verhaftung kommt dann raus, wer der tote Mann im Wald ist. Denn Avery erzählt den Ermittlern, dass er dem Toten einen Navy-Ausweis abgenommen habe. Und am Dienstag, den 21. Dezember, werden die Überreste als die von Leutnant Kirby K. Phelps identifiziert. Und er war an diesem Tag nur auf dem Weg zu seiner Familie. Und Tony ahnt in der Zwischenzeit natürlich, dass Avery geschnappt werden könnte und alles gestehen könnte. Und daher ändert er seinen Plan und plant statt nach Mexiko nur nach Oklahoma abzuhauen. Doch er kommt nur bis Missouri und dann entscheidet er sich nach Chattanooga zurückzukehren. Denn zu seiner eigenen Überraschung macht ihm die Einsamkeit und die Isolation jetzt über die Feiertage mehr zu schaffen, als der Gedanke, ins Gefängnis zu kommen. Chattanooga erreicht er an Weihnachten und da er keinen Sprit mehr hat, entscheidet er sich, zu einer Club-Lounge zu laufen. In den Klamotten seines letzten Opfers. Und auf dem Parkplatz trifft er auf einen Streifenpolizisten, der aber auch keine Ahnung hat, wer da gerade vor ihm steht. Tony scheint aber genug von der Flucht zu haben, geht auf den Polizisten zu, hält ihm die Hände hin und sagt, mach schon und nehm mich fest. Und der Polizist weiß, wie gesagt, nicht, wer Tony ist und kapiert gar nicht, was er eigentlich gerade von ihm will und fragt, für was. Und Tony erzählt ihm dann, was passiert ist. Er nimmt ihn dann mit und checkt zweimal das Reports Crime Information Center, aber darin befindet sich kein Haftbefehl. Der Polizist möchte das aber nicht so stehen lassen und fährt gemeinsam mit Tony dann zu einer anderen Polizeistation in Roswell. Und diese Ermittler, die rufen dann die Ermittler des Chautauqua Countys an und die wiederum bestätigen den Haftbefehl. Und jetzt wird's sehr wild und kompliziert, denn die Ermittler des Chautauqua County haben Angst, es könnte Probleme geben, weil dieser Streifenpolizist Tony in Tennessee aufgegabelt hatte und dann mit ihm auf eigene Faust nach Georgia, nach Roswell gefahren war. Das heißt, die zwei Staaten, die liegen direkt nebeneinander.
Mhm.
Und um jetzt alles korrekt zu machen, fahren sie mit Tony zurück nach Tennessee, gefolgt von den Roswell-Polizisten, die aber auf der Georgia-Seite warten. Und dann lassen sie Tony selbst die Grenze überqueren.
Mhm. Okay.
Und dort wird er dann von den Polizisten vom Chautauqua County festgenommen. Und bevor wir jetzt zum eigentlichen Prozess kommen, müssen wir einmal über das Erbe von Charles sprechen. Denn ich habe ja relativ am Anfang erzählt, dass er seine Kinder enterbt hatte und dass Joey alles erben sollte. Das heißt, es war so geplant, dass Joey alles erbt und wenn er sterben sollte, würden seine Schwestern alles erben.
Mhm.
Charles hat dabei aber nicht bedacht, dass Joey auch vor ihm sterben könnte. Denn wenn Joey vor Charles stirbt, dann erben seine Kinder trotzdem.
Und das war ja der Fall, richtig?
Das ist jetzt genau die Schwierigkeit festzustellen. Dieser Erbprozess, der beginnt am 13. Februar 1983. Und die forensischen Experten, die können nicht zu 100%iger Sicherheit sagen, wer zuerst gestorben ist. Zunächst wird dann zugunsten von Joeys Schwestern entschieden, also dass sie alles erben würden. Doch das wird natürlich nochmal angefochten, denn Charles' Kinder möchten das nicht so einfach auf sich sitzen lassen. Letztendlich bekommen Joeys Schwestern $5,000, eine steinerne Katze, ein paar Bilder und ein Porträt von Joey. Den Rest bekommt Charles' Familie. Das Gelände gehört mittlerweile einem Mann aus Alabama namens Osborne und der Wert des Geländes wird mittlerweile auf $30,000 geschätzt. Und jetzt kommen wir zum Prozess von Avery und Tony. Der Bezirksstaatsanwalt David Red Lomenick macht seinen Job seit 2 Jahren und an seiner Seite hat er seinen Assistenten Ralph Van Pelt Jr., der erst vor 2 Jahren sein Studium beendet hatte. Und er wurde bisher sehr oft unterschätzt und er hofft, dass sich das mit diesem Fall ändern wird und dass er den Leuten eben beweisen kann, was er drauf hat. Er selbst hatte vorher noch nie von Charles Scudder gehört, obwohl er in der Gegend lebt. Und sie haben nicht allzu viel Zeit, den Fall vorzubereiten, weil von der Öffentlichkeit gibt es sehr viel Druck. So viel Druck, dass der Fall von Charles anderen Fällen vorgezogen wird. Die vorläufige Anhörung von Avery erfolgt am 26. Januar und die von Tony am 3. Februar. Avery wird dann ein Deal angeboten. Er würde eine lebenslange Haftstrafe statt der Todesstrafe bekommen, wenn er sich für schuldig bekennt. Und diesen Deal nimmt er am 15. Februar dann auch an. Er gibt zu, dass er Joey erschossen hat, sagt aber, er habe ihm durch die Tür geschossen und wusste nicht, wo er ihn treffen würde. Charles habe er nicht getötet, das sei Tony gewesen. Und er gibt auch zu, dass die Tat vorher schon geplant war, also bevor sie überhaupt nach Corpswood gekommen sind.
Auch, dass sie mit einer Tötungsabsicht dorthin gekommen sind?
Ja.
Weil ursprünglich hat sich das für mich angehört, als würde es wirklich nur um einen Raubüberfall gehen.
Mhm. Ja.
Der dann eskaliert ist. Aber wenn sie das von vornherein geplant haben, dann sieht das ja schon nochmal ganz, ganz anders aus.
Ja, genau. Kurz nach dem Deal soll er im Gefängnis einen Selbstmordversuch unternommen haben. Seine Nichte sagt jedoch, er habe nur versucht, sich mit einem geschärften Löffel ein Tattoo von einem Sensemann aus der Haut zu schneiden, denn er habe gesagt, dieser Sensemann sei lebendig geworden. Tonys Prozess findet in Somerville statt. Es ist ein luftiger Gerichtssaal mit gefärbten Fenstern und Säulen. Und die Besonderheit dieses Gerichtssaals, man kann in den Raum der Jury schauen. Man kann ihnen also dabei zusehen, wie sie ihr Urteil fällen. Der Raum ist voll mit Reportern und Journalisten. Und es dauert insgesamt 3 Tage, die Jury auszuwählen. Und es ist sehr schwierig, dort Unbefangene zu finden, weil es leben dort ja nicht so viele Leute, das heißt, jeder kennt jeden. Und man hat es auch nicht geschafft, also keiner dieser Jurymitglieder war komplett unbefangen. Der Mann einer Frau, die in der Jury sitzt, der war nach dem Mord nach Corpswood gegangen und hatte ihr dann berichtet, was er dort gesehen hat. Ein anderes Jurymitglied war mit einem der Verteidiger einmal frühstücken gewesen. Und Tony gibt vor Gericht an, dass Charles und Joey ihn verhext hätten und er deswegen die Tat begangen habe. Er hatte bereits am 27. Dezember im Verhör gesagt, alles, was ich weiß, ist, dass sie Teufel waren und dass ich sie getötet habe. Das ist, wie ich mich fühle. Die Verteidigung bringt dann auch eine Zeugin vor, die aussagt, Charles' Augen hätten sich rot verfärbt und er habe Gedanken lesen können.
Was ist das für eine Zeugin? Weiß man das?
Also das war wohl schon eine Frau, die auch öfter in Corpswood war. Aber ja, also die Verteidigung will auf jeden Fall jetzt darauf abzielen, dass Charles und Joey als die Bösen und die Magier irgendwie dargestellt werden und dass sie Tony eben dazu gebracht hätten, diese Tat zu begehen.
Ja, okay.
Und dann kommt raus, dass man im Haus von Charles und Joey 3 Flaschen mit LSD gefunden hatte, und zwar in der untersten Schublade von Charles' Schreibtisch. Eine Flasche war komplett voll, eine war leer und eine war halb leer. Diese hatte man auch beschlagnahmt, doch seltsamerweise sind sie später nicht mehr auffindbar. Und jetzt wird's interessant, denn sobald Tony erfährt, dass man bei Charles LSD gefunden hatte, sagt er, er sei unter Drogen gesetzt worden.
Ah ja.
Vorher war aber nie die Rede davon, also erst als er weiß, dass man dieses LSD gefunden hat.
Äußert er das dann als Tatsache oder eher als Verdacht?
Nein, er stellt es schon so hin, als sei das auf jeden Fall so gewesen.
Mm.
Er sagt, er sei unter Drogen gesetzt worden, weil Charles und Joey Sex mit ihm haben wollten.
Okay.
Er sagt dann, sein Körper sei zwar da gewesen, aber er habe das Ganze nur von oben beobachtet.
Mhm.
Und deswegen hätten sie auch die Hunde erschossen, weil die hätten sie als dickköpfige Löwen gesehen. Tony sagt quasi, dass der Wein mit LSD versetzt worden wäre. Aber man hatte diese Flasche von der Nacht sichergestellt und darin konnte man kein LSD finden. Im Gegensatz zu Avery streitet Tony ab, dass die Tat vorher geplant gewesen ist. Wells sagt dann ebenfalls vor Gericht als Zeuge aus und er sagt, dass der Wein ganz normal geschmeckt hat und dass er keine Wirkung von irgendwelchen Drogen gemerkt habe. Und Tony sagt auch, dass er bei dem Mord an den Navy-Leutnant noch unter Drogen gestanden hätte. Und Avery hatte ebenfalls gesagt, dass der Wein kein LSD gehabt hätte. Also auch er sagt, dass der Wein ganz normal gewesen sei. Und auch Avery sollte einen Tag später aussagen, aber auch gegen ihn läuft ja noch die Anklage in Mississippi. Und daher muss er sich in diesem Prozess natürlich nicht selbst belasten und deswegen beantwortet er keine der Fragen. Also er beantwortet nicht mal die Frage, wo er lebt. Die Verteidiger versuchen immer noch, die Opfer in ein schlechtes Licht zu rücken. Sie zeigen vor Gericht Bilder der satanistischen Symbole, der Sexspielzeuge und der Pornografie. Tony wird dann natürlich auch gefragt, warum er dem Polizisten nicht schon zuvor von dem LSD erzählt habe. Und darauf sagt er einfach nur, er sei nicht gefragt worden. Am 8. März zieht sich die Jury zurück und sie brauchen weniger als 2 Stunden, um ein einstimmiges Urteil zu fällen.
Boah, das ist aber relativ schnell.
Ja, total.
Ich glaube, in so einer kurzen Zeit, das habe ich noch nie gehört.
Ja, das ist auch sehr selten, glaube ich. Sie befinden ihn in allen Anklagepunkten für schuldig. Doch damit ist ihr Job noch nicht getan, denn sie müssen sich noch einmal zurückziehen. Und dann geht es nämlich darum, ob Tony die Todesstrafe bekommen soll oder eine lebenslange Haft. Und sie fragen den Richter dann, wann Tony denn die Möglichkeit auf Bewährung bekommen würde, wenn sie ihm eine lebenslange Haftstrafe geben würden. Aber der Richter darf ihnen darauf keine Antwort geben.
Aber es würde nicht gehen, dass er lebenslänglich ohne die Chance auf Bewährung bekommen würde?
Doch, das würde auch gehen, aber ich glaube, die Jury wollte ausschließen, dass das geht. Also, dass sie abwägen, entweder er bleibt halt für immer im Gefängnis oder er bekommt die Todesstrafe.
Das konnte der Richter ihnen vorab natürlich nicht verraten, ob das dann so ausfallen würde.
Genau. Und aus diesem Grund entscheiden sie sich auch für die Todesstrafe. Und diese Todesstrafe, die wird dann auch schon festgelegt, was ja auch sehr selten ist, und zwar schon für den 2. Mai.
Des gleichen Jahres?
Ja.
Boah.
Und Tony reagiert auf dieses Urteil sehr ruhig und einige fragen sich später, ob er wusste, dass der Richter im Laufe des Prozesses einen sehr gewaltigen Fehler gemacht hat. Denn dieses Todesurteil, das wird dann nicht vollstreckt. Und das liegt daran, dass es ein Ungleichgewicht in der Jury zwischen Männern und Frauen gab. Also es waren wohl zu wenige Frauen in der Jury Und deswegen sagt man, ist das Urteil nicht rechtskräftig.
Ja, und generell muss man ja auch dazu sagen, dass die Jury ja nicht unabhängig war. Also die waren ja sehr befangen.
Ja.
Und das darf ja eigentlich auch gar nicht der Fall sein.
Ja, das kommt eben auch noch dazu. Und das ist auch nicht das erste Mal passiert. Das heißt, es wurde schon vorab einmal ein Todesurteil aufgehoben, weil eben nicht gleich viele Männer und Frauen in der Jury saßen. Und dem Richter war dieses Problem vorher durchaus bekannt, aber er hat eben nichts dagegen unternommen. Am 18. Februar 1984 wird dann eben entschieden, dass er erneut angeklagt wird und es einen neuen Prozess geben wird. Und der Prozess zuvor hatte $79.000 gekostet und der war ja dann mehr oder weniger für die Katz.
Ja.
Am 19. März 1985 bekommt Tony dann ebenfalls eine lebenslange Haftstrafe, nachdem auch er ein Geständnis abgelegt hatte. Und ohne Theresa hätte man vermutlich nie erfahren, wer die eigentlichen Täter sind. Und daraufhin erhält sie ein Abzeichen von der Polizei. Noch bis heute plagen sie Albträume aus jener Nacht und sie sagt, dass sie immer noch das Blut riechen kann. Charles wurde dann übrigens zurück nach Wisconsin gebracht und dort im Familiengrab beerdigt. Mhm. Und Joeys Asche hatte man in seinem Rosengarten verteilt. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass viele Leute einige Sachen aus dem Haus mitgenommen haben.
Ja.
Diese haben sie aber sehr schnell wieder zurückgebracht. Und zwar nachdem sie gemerkt haben, dass ihnen einige seltsame Dinge passieren.
Mhm.
Sie bringen die Sachen dann also wieder zurück und entschuldigen sich auch. Ähnlich wie bei Robert.
Musste ich eben auch sofort dran denken. Mhm.
Das Chicken House, also diesen hölzernen Turm, den hatte man am 5. Januar 1983 bereits niedergebrannt. Bobby Lee Cook, das ist der Anwalt, der Charles' Kinder vertreten hatte, als es um das Erbe ging. Der hat die Mephistopheles-Statue an sich genommen und das war ungefähr das Wertvollste in Charles' Besitz. Unter anderem behielt er auch die Harfe und an dem Tag, als er die Statue mit nach Hause genommen hat, hat sich seine Frau das Bein gebrochen, als sie den Müll rausgebracht hat.
Mhm.
Und daraufhin hat seine Frau gesagt, also die muss auf jeden Fall raus, diese Statue. Und daraufhin hat er sie dann mit in sein Büro genommen. Irgendwann hat er sich damit aber selbst nicht mehr wohlgefühlt und hat beide Teile verkauft. Und das Porträt von Charles, das war in den Händen von seinem Assistenten und das hat er jahrelang im Schrank aufgehoben. Mittlerweile ist es aber ebenfalls in einem anderen Besitz, aber darüber ist nichts weiter bekannt. Corpsewood wurde irgendwann vollständig angezündet, weswegen es heute nur noch die Ruinen gibt. Und Besucher der Ruinen, die berichten immer wieder von Unglücksfällen nach ihrem Besuch dort. Oft sind die Autos nicht mehr angesprungen, manche hören Klänge einer Harfe, andere hören ein Knistern im Wald oder sie sehen die leuchtenden Augen eines Hundes, und zwar einer englischen Dogge.
Das finde ich extrem creepy.
Ja, ich auch.
Also die Harfe finde ich ganz, ganz furchtbar, bin ich ehrlich. Aber diese Augen,
boah,
nee, muss einfach nicht sein.
Nee, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Also aktuell können wir ja nur übers Telefon miteinander kommunizieren, Sarah. Also wir nehmen ja selbst die Podcast-Folgen und so weiter auf, während wir miteinander am Telefon sprechen. Und gerade deswegen bin ich ja froh, meine Telefonierabneigung zumindest bei dir abgelegt zu haben.
Ja, also ich muss ja sagen, dass ich darüber auch sehr, sehr froh bin, weil ansonsten hätten wir momentan ein klitzekleines Problemchen. Aber wie heftig auch, dass wir trotz einer Entfernung von knapp 14.000 Kilometern so einfach miteinander sprechen können. Dafür braucht man aber natürlich einen guten Mobilfunkvertrag mit ausreichend Datenvolumen, denn wir beide telefonieren ja immer nur über WhatsApp.
Yes, ohne geht das aktuell gar nicht. Und hier kommt unser heutiger Werbepartner Simon Mobile ins Spiel. Denn Simon bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis.
Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei Simon Mobile aber normalerweise 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat.
Und zwischen diesen Optionen, also den 12, 17 und 27 GB, könnt ihr monatlich wechseln, denn ja, manchmal gibt es ja auch Monate, in denen man deutlich weniger Datenvolumen benötigt als in anderen. Aber das sind natürlich nicht die einzigen Vorteile. Der nächste Punkt, für mich ganz wichtig, ihr könnt monatlich kündigen und somit verpasst ihr keine lange Kündigungsfrist.
Und ansonsten habt ihr noch die Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G und ganz wichtig, eine Allnet-Flat und Wi-Fi-Calling. Und warum das so wichtig ist, darüber haben wir ja vorhin schon mal gesprochen.
Essentiell auf jeden Fall. Und hier, NeukundInnen, aufgepasst, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code DARK2, also DARK großgeschrieben und die Zahl 2 dahinter, einen Vertrag abschließt, bekommt für 12 Monate monatlich 2 GB geschenkt.
Und wer kann das nicht gebrauchen? Das Angebot gilt bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr auf simon.link/eyesinthedark und wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes.
Und jetzt sind wir am Ende des Falls angekommen. Und Sarah, was dachtest du denn, welche X-Faktor-Folge ich gemeint habe am Anfang der Folge?
Also, ich war mir ganz, ganz unsicher, weil ich weiß ja, dass es zu dem Fall auch eine Theorie gibt, beziehungsweise ein Fact, der eigentlich gar kein Fact ist, der aber überall so hingestellt wird. Und da geht es doch darum, dass es heißt, dass das Ganze ausgelöst wurde durch ein Spiegelexperiment, das Joey und Charles irgendwie miteinander durchgeführt hätten und dass da dann die Vision durchkam.
Ja.
Und nicht einfach nur durch einen Traum von Joey. Und da war ich mir dann so ein bisschen unsicher, weil es gibt ja so einige X-Faktor-Geschichten, die etwas mit Spiegeln zu tun haben.
Ja.
Ich habe da ein bisschen an die eine Geschichte gedacht, wo die eine Frau sich selbst immer wieder in dem Spiegel sieht. Und sie ist da ja irgendwie relativ leicht nur in so einem Nachthemd bekleidet, recht dreckig, recht zerstruppelt und sieht so aus, als wäre sie verletzt. Und sie sieht das halt immer wieder nachts. Und deswegen habe ich auch immer Angst, wenn ich nachts auf Toilette gehe, in meinen großen Spiegel zu schauen, auf den ich eigentlich direkt schaue. Das heißt, ich muss ganz bewusst immer wegschauen. Und sie hat sich da ja immer wieder drin gesehen. Und dann ist es doch irgendwann mal so, dass ihr Mann, glaube ich, auf Geschäftsreise ist oder nicht nach Hause kommt wegen eines Sturmes oder sowas. Und dann wird sie aber von diesem unheimlichen Spiegelbild eigentlich gerettet, weil ein Einbrecher eben genau das sieht und deswegen dann irgendwie über die Maisonette-Wohnung, also über dieses Treppengeländer dann nach unten stürzt.
Ja.
Das war so ein Moment, wo ich dachte, Spiegelexperiment könnte vielleicht auch irgendwie was damit zu tun haben. Und dann gibt es doch noch eine Story von X-Faktor, die was mit einem Spiegel zu tun hat. Was war das denn nochmal?
Also ich habe gerade die Story im Kopf, wo eine Frau irgendwie einen Fluch bekommen hat, dass sie sich als Monster selbst im Spiegel sieht.
Ja, da wurde sie irgendwie verflucht, weil sie zu eingebildet war oder sich irgendwie nicht gut genug benommen hat.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wer sie damals verflucht hat.
Ich kann mich da auch nicht mehr dran erinnern. Ich habe nur dieses Bild im Kopf, wo sie sich selbst im Spiegel sieht und man dieses Monster sieht. Und ich fand das immer ganz, ganz schlimm.
Genau, sie lädt dann nämlich doch so einen Make-up-Visagisten ein, der ihr irgendwie helfen muss oder helfen soll, weil sie so schlimm aussieht und sich gar nicht mehr raustraut. Und dann kommt der Visagist und da sieht man sie dann auch das erste Mal wieder.
Ja.
Und sie sieht halt aus wie immer.
Ja.
Und er kann dann auch gar nichts für sie machen. Also das sagt er ihr doch, glaube ich, auch so. Und dann schaut sie in den Spiegel und dann sieht sie da ja so ein bisschen aus wie so eine Kröte, wie so ein grünbräunliches Monster.
Ja.
Das fand ich damals auch immer ganz, ganz furchtbar.
Ja, ich fand die auch immer sehr, sehr schlimm. Aber ich habe tatsächlich an eine andere Folge gedacht, die du sicher auch kennst.
Ja, mittlerweile weiß ich auch wahrscheinlich welche, aber erzähl mal.
Es gibt eine Folge, in der ein Mann einige Porträts malt. Und die Menschen, von denen er das Porträt gemalt hat, die sterben dann kurz darauf.
Ja.
Und dann kommt doch eine junge Frau zu ihm ins Studio und sagt, ja, ich möchte, dass du mein Porträt malst. Und er möchte das erst nicht machen, weil sie eben auch noch so jung ist. Und dann sagt sie ihm doch, glaube ich, dass sie todkrank ist.
Ja, genau.
Und danach kommt dann raus, dass ihr Freund Schluss gemacht hatte und sie deswegen sterben wollte.
Ja, genau. Und dass sie eigentlich aber kerngesund war.
Ja.
Und er hat auch dann auch das Porträt von ihr gemalt. Und sie stirbt daraufhin.
Mhm.
Und dann passiert ja eigentlich genau das, was in der heutigen Folge passiert ist.
Genau, weil dann malt er ja sein eigenes Porträt, weil er damit nicht leben kann. Und dann stirbt er selbst auch.
Ja, und liegt dann tot vor genau diesem fertig gemalten Porträt.
Ja.
Das fand ich auch immer sehr creepy. Also, wenn ich mir einfach vorstelle, dass du ein Porträt oder eine Zeichnung oder whatever von dir aufgibst und danach stirbst du, aber du wolltest das gar nicht. Das ist halt schon next level creepy. Aber er war ja dann mittlerweile auch dafür bekannt, dass der eben so eine Wirkung hat, wenn er was malt, dass die meisten Menschen danach oder alle Menschen danach versterben.
Ja. Und da habe ich direkt dran denken müssen und gut, dass du das auch nochmal angesprochen hast mit dem Spiegelexperiment, weil so bin ich auf diesen Fall aufmerksam geworden. Also mir wurde das zugeschickt und ich dachte, oh, Spiegelexperiment, Porträt klingt super spannend, aber das ist ja nicht so passiert. Also ich habe 2 Bücher zu dem Fall gelesen und in keinem war die Rede von diesem Spiegelexperiment. Also es hieß immer, dass Joey nachts diese Vision hatte, aber eben einfach so ohne dieses Experiment.
Ja, und da haben wir ja drüber gesprochen, weil ich finde es so crazy, dass sich dieses Gerücht so krass hält, dass selbst der Stern, glaube ich, darüber geschrieben hat und eben das Spiegelexperiment mit in die Story reingenommen hat.
Ja.
Aber halt nicht so, wie wir das jetzt gemacht haben, als, hey, das wird erzählt, aber das ist eigentlich gar nicht wahr, also das entspricht nicht der Wahrheit, sondern eben als Fact.
Ja, genau. Und ich war dann auch ganz überrascht, als ich dann das Buch gelesen habe und dass das eben ganz anders dargestellt wurde und in dem zweiten Buch ebenso. Und dann dachte ich, okay, ja, strange. Und ich dachte, man muss die Story doch nicht noch unheimlicher machen, weil ich finde, das ist schon unheimlich genug, was da passiert ist.
Wer hatte denn die 2 Bücher geschrieben, die du dazu gelesen hast?
Also das erste war von einer Journalistin, die da so investigativ, sage ich mal, recherchiert hat, die mit sehr vielen Zeitzeugen gesprochen hat.
Ja.
Und die andere war ebenfalls eine Journalistin, die sehr eng mit Theresa Hutchins zusammengearbeitet hat, die ja an dem Abend vor Ort war.
Okay, verstehe.
Ich packe euch die Links zu den Büchern auch sehr gerne in die Shownotes, dann könnt ihr euch das ja selbst mal anschauen, wenn ihr noch mehr zu dem Fall wissen möchtet.
Und ich packe euch die Bilder zur Folge auf jeden Fall auf unseren Instagram-Account. Da findet ihr uns unter eyesinthedark.podcast und die werden dann wahrscheinlich im Laufe des heutigen Tages noch live gehen, dass ihr die euch direkt anschauen könnt, wenn ihr die Folge hört.
Ich bin auch sehr gespannt, was ihr zu dem Porträt sagt. Und wir laden euch heute auch passend zur Folge noch ein TikTok hoch und fassen euch den Fall da auch nochmal kurz und knapp zusammen.
Und da sieht man dann auch schon mal einige Bilder, beispielsweise von dem Porträt.
Ganz genau.
Und von dem Haus, was ich sehr, sehr unheimlich finde.
Mhm.
Auf TikTok haben wir übrigens den gleichen Namen wie auf Instagram ergattern können. Da findet ihr uns nämlich ebenfalls unter eyesinthedark.podcast.
Und da laden wir euch dann eben Zusammenfassungen von unseren Fällen hoch, aber auch Zusammenfassungen von anderen Fällen oder Updates zu unseren Fällen.
Ja, ganz genau.
Und dann lasst uns gerne mal wissen, an welche Folge X-Faktor ihr am Anfang gedacht habt, ob ihr direkt auch die mit dem Porträt im Kopf hattet oder eine andere. Und dann glaube ich, haben wir jetzt wieder sehr viel zum Verarbeiten. Und da habt ihr jetzt wieder Zeit bis nächste Woche Sonntag. Dann hoffen wir, dass ihr nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi.
Bekannt ist die Gegend für 2 Dinge. Einmal den...
Ja, ich möchte keine Nachbarn mehr haben.
Dann zieh da hin.
Ja, dann können wir da mal in Ruhe aufnehmen.
Ja, Mann.
Gestern, ich weiß nicht, was mein Nachbar gestern gemacht hat. Das hat sich angehört, als würde dort ein ganzer Putztrupp sein. Und als würden die ganze Zeit mit dem Besen oder mit dem Wischmopp oder mit dem Staubsauger gegen 1000 Ecken anstoßen.
Oh ja.
Übrigens, das kannst du mit in die Outtakes nehmen, für alle, die die hören. Ich habe in der letzten Folge ein Fehlerchen drin gehabt. Nee, in dem ersten Teil von Phoebe. Den
Was
Preis
denn?
Für die Wohnung in Melbourne.
Mhm.
Ich dachte, das ist pro Monat. Ich habe es verdrängt, das ist pro Woche. Okay, dachte ich mir
okay, dann ist doch nicht so günstig.
Nee. Also okay.
Ach, krass, ja.
Crazy, weil irgendjemand hat es dann kommentiert. Danke dafür. Mein Hirn wollte das einfach nicht wahrhaben.
War so geil, kann ich auch nach Melbourne ziehen.
Auf geht's, da würde ich sowieso nicht mehr hinziehen, aber da geht's bestimmt ab,
ja.
Wie Luzi.
Ja. Na, jetzt ab wie Luzi.
Ja. Sag mal, warum sagt man Luzi wie Lucifer?
Vielleicht.
Oh mein Gott, dann passt auf jeden Fall, da geht's ab wie Luzi.
Ja, geil. Und zwar ist das Farbverdünner und Klebstoff, den man aus einer Plastiktüte... Tüte.
Den man aus einer Plastiktüte... Hast du das vor allem mal ausprobiert, oder? Aus also einer Plastiktüte. Und jetzt fängt es an zu wirken.
Sie lebt gemeinsam mit Freunden zusammen und macht sich für ein Date fertig. Und zwar für ein Date mit dem 90...
Mit dem 90-Jährigen.
Nee, mit dem 19-Jährigen. Arm, denn sie findet Wells sehr gut aussehend. Er ist groß, hat dunkle Haare und hat einen kleinen Schnurrbart.
Schnurrbart. Wie weird war das, dass du nochmal Schnurrbart geflüstert hast. Und der hat eigentlich und er hat einen kleinen Schnurrbart.
Schnurrbart. Stimmt, ich hab's vorher schon so geflüstert.
Nein, relativ normal gesagt, du hast ein bisschen verschluckt, aber du hast nicht geflüstert. Und er hat einen Schnurrbart.
Schnurrbart.
Oh Gott, das musste ich auch erstmal bei mir so richtig setzen, bis ich gerafft habe, wie creepy das war. Und er hat einen kleinen Schnurrbart.
Schnurrbart.
Irgendwie finde ich es mit dem Wort Schnurrbart auch nochmal komischer. Okay.
Ja. Ja, genau.
Ja.
That's it.
Ja, attraktiv.
Mhm.
Stehst du auf Schnurrbärte?
Als wäre das so ein ganz intimes Wort, so Schnurrbart.
Das Wort, das nicht genannt werden darf.
Ja.
Gott.
Oh, ich freue mich schon.
Dein Blick dazu, ist auch so ein bisschen verschmitzt.
Schnurrbart.
Oh Gott. Ich freue mich schon, so das anzuhören.
Ich freue mich auch.
Oh.
Oh Mann, ey.
Nee. Oh mein Gott.
Er ist groß, hat dunkle Haare und einen kleinen Schnurrbart.
Ich dachte auch. Innerlich war ich so, go. Und dann war es so,
nee. No.
Auf dem Weg. Auf dem Weg.
Auf dem Weg dorthin. Was mag es hier auf dem Weg dorthin?
Tschüssi.